Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Ein letztes Mal für dieses Jahr.
Ja. Das ist immer der. Also zumindest im True Crime Sektor.
Ja, ne? Genau. Ja. Wir machen am 31. Jahr noch eine kleine Kleinigkeit.
Genau.
Wie immer, ja. Eigentlich, ja, ja, würde ja. Ich sagen. Genau, aber was das reguläre Programm betrifft, war es das nach dieser Folge.
Yes.
Ich finde, es ist auch immer, dass es dieser, ich kann es auch gar nicht anders sagen. Ich glaube, vielleicht ist es so ein Influencer-Online-Persönlichkeiten-Ding. So, dass ein letztes Mal Pause für dieses Jahr.
Ach so. Ich bin noch gar nicht mehr drauf reingefallen.
Nee.
Aber ich erinnere mich, dass wir das auch schon mal hatten.
Ja, jedes Mal. Ja. Und eigentlich kommentierst du es auch jedes Mal.
Ach, guck mal, dieses Mal, vielleicht liegt es auch einfach, also vielleicht ist mein Kopf auch einfach gegrillt inzwischen oder
vielleicht,
so.
Vielleicht, ja.
Vielleicht ist es einfach diesem Jahr geschuldet und das ist zu Ende.
Es war ein wildes ne? Jahr, genau.
War es wirklich.
Ja, definitiv.
Ja.
Trotzdem, auch wenn Weihnachten kurz bevorsteht, widmen wir uns heute einem nicht ganz so besinnlichen Thema. Außer man betrachtet es unter dem Motto, sharing is caring, solange es denn freiwillig passiert. Mhm. Der Titel der Folge verrät es vermutlich schon. Wir wollen uns heute mit dem internationalen Organhandel beschäftigen. Und wie überall, wo mit Menschen wie mit Ware gehandelt wird, tun sich auch hier richtige Abgründe auf. Fällt dir jetzt so auf Anhieb irgendeine Geschichte zu dem Thema ein?
Zu Organhandel.
Mhm.
Gibt es nicht einen Klassiker aus der Spinne in der Yucca-Palme? Gibt es nicht so einen Urban Myth mit Menschen, die wirklich so eine Urban Legend mit Menschen, die im Ausland aufwachen und plötzlich eine Narbe an ihrer Hinterseite haben?
Vielleicht hast du gerade das Rätsel, was ich im Kopf hatte, gelöst oder einen Full Circle Moment geschaffen, weil, pass auf. Ich sprach so mit Freunden darüber, dass ich dieses Thema aufbereite und eine Freundin sagte, oh, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der nach einem Junggesellenabschied in Amsterdam aufgewacht ist und dem dann eine Niere fehlte.
Ja. Genau.
So, der hat eine Frau kennengelernt und dann wurde der gedruckt und ist auf einer Parkbank aufgewacht und so.
Aha.
Und ich so, aha, insane, gib mal Kontakt.
Ja, gib mal Kontakt.
Gib mal Kontakt, so. Und habe halt versucht, den Kontakt irgendwie herzustellen und sie hatte nachgefragt und er meinte, ja, erkundigt sich bei besagtem Freund. Seitdem haben wir nie wieder was gehört.
Ja.
Und ich habe dann recherchiert, weil irgendwie klingelte es da im Hinterkopf und auch nach allem, was ich so während meiner Recherche rausgefunden habe über Organhandel, erschien mir das nicht sonderlich realistisch, dieses Szenario. Und tatsächlich ist das eben so eine super gängige urbane Legende, dass irgendein Teilnehmer eines Junggesellenabschieds in Amsterdam mit einer Frau mitgegangen ist und dann halt eben einige Stunden später auf der Parkbank aufgewacht ist, zum Arzt gegangen ist und ihm wurde eine Niere entfernt. Das ist tatsächlich eine urbane Legende. Und anscheinend scheint sie aus dem Buch Die Spinne aus der Yucca-Palme
zu kommen.
Dass,
also ich bin nicht gerade nicht sicher, ob es da war,
aber
auf jeden Fall war mir das als diese urbane Legende bekannt, wie zum Beispiel auch gibt ja auch diese Stories von Anhaltergeschichten, wenn irgendwie, Finger in der Tür oder sowas, ne? Es greift jemand also eigentlich wollte jemand einsteigen und dann bist
mit
du
dem
losgefahren
Fahrrad, was auf der
und,
Straße
ja,
liegt,
ja, genau,
als
also solche Sachen, also sowas, ne? Es gibt ja viele von diesen urbanen Legenden, ach, tausende, auch hier so, Spritzen, sag schnell, Krankheitsüberträger, verseuchte Spritzen auf U-Bahn sitzen oder sowas, genau. So, das gehört für mich ganz klar mit da rein.
Ja. Ja. Definitiv, genau. Ja, darauf wollte ich hinaus.
Ja, okay, spannend. Schön. Gut. Okay. Also ich habe das wusste ich übrigens nicht. Wirklich safe. Also ich wollte einfach nur nochmal sagen, Leute, fürs Protokoll, wir haben hier nichts abgesprochen oder Das ist jetzt einfach wirklich so passiert.
Ja, oh, gut, definitiv. Test bestanden. Aber ja, full circle moment. Irgendwann muss ich nochmal dieses Buch in die Finger kriegen und dann gucke ich mal, welche alten Bekannten wir da wiederfinden.
Ja, echt.
Ansonsten, kurzer Disclaimer, dass es in dieser Folge kaum Klarnamen gibt, aus gutem Grund. Mhm. Eigentlich ist das ein Thema, wo niemand so wirklich mit assoziiert werden will. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen oder die Schicksale, von denen wir heute hören, erfunden sind. Bei den Namen mag es sich manchmal um ausgedachte Aliase handeln, von den Personen auch oft selbst gewählt, aber die Fälle sind echt und ich würde in diese Folge gerne mit einem kleinen Gedankenexperiment einsteigen, das für den einen oder anderen leider bittere Realität ist. Es beginnt mit kleinen Anzeichen, fast unmerklich. Du wirst nachts wach, weil du unstillbaren Durst hast. Erst einmal pro Nacht, dann zweimal, dann jede Stunde und wenn es nicht der Durst ist, der dich nachts aus dem Bett treibt, dann ist es der Harndrang. Wenn du dann am nächsten Morgen abgeschlagen vor dem Spiegel stehst, sitzen die Klamotten einfach nicht richtig. Konntest du den Gürtel nicht vor einer Woche noch im dritten Loch schließen? Jetzt ist es schon das vierte, aber du kannst dich nicht erinnern, in letzter Zeit weniger gegessen zu haben als sonst. Achselzuckend wendest du dich von deinem Spiegelbild ab und gehst deinem Alltag nach. Doch alles, was du tust, kostet dich wahnsinnig viel Kraft. Alles dauert länger. Vielleicht der Schlafmangel? Die Wochen ziehen ins Land und dein Zustand verschlechtert sich immer weiter, bis du dich eines Morgens abermals vor deinem Spiegel wiederfindest. Besorgt lässt du den Blick über deinen Körper wandern. Dass die letzten Wochen ein einziger Kampf waren, ist dir deutlich anzusehen. Die Haut fahl, der Ausdruck abgeschlagen, die Augen matt. Formlos liegt der Stoff des zu groß gewordenen T-Shirts auf deinen knochigen Schultern. Irgendetwas stimmt hier nicht und du triffst eine Entscheidung. Ein Besuch bei deiner Hausärztin soll Klarheit liefern. Die Ursache für den körperlichen Verfall der letzten Wochen ist schnell gefunden. Diabetes Typ 1. Die Ärztin erklärt, dass dein Immunsystem die insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört hat. Ohne Insulin kann dein Körper den Zucker aus dem Blut nicht mehr in die Zellen transportieren, wo er als Energie benötigt wird, was die von dir geschilderten Symptome erklärt. Von nun an wird dein Alltag vom ständigen Blutzuckermessen und dem Spritzen von Insulin bestimmt. Eine streng getaktete Routine, die nicht wirklich Spielraum für Fehler lässt. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Du passt deine Ernährung an, planst körperliche Bewegung, vermeidest große Anstrengungen und Stress, so gut es geht. Und doch erleidest du immer wieder extreme Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Hypoglykämien lassen dich zitternd und schweißgebadet nach Zucker greifen, während dich Hyperglykämien träge und kraftlos ans Bett fesseln. Mit den Jahren hinterlässt der ständig schwankende Blutzuckerwert seine Spuren. Nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Deine Augen werden empfindlicher und deine Ärztin warnt vor der Gefahr einer diabetischen Retinopathie. Nichts, was du haben willst, wie dir eine schnelle Google-Suche verrät. Doch am meisten beunruhigen dich die Nierenwerte. Durch die über Jahre hinweg erhöhten Blutzuckerwerte haben die empfindlichen Gefäße laut der Erklärung deiner Ärztin großen Schaden genommen und erstmals fällt der Begriff Dialyse, die in den kommenden Monaten dein ständiger Begleiter wird. Es kommt der gefürchtete Tag, an dem deine Nieren ihren Zenit erreicht und ihre Funktion fast vollends eingestellt haben. Keiner der modernen Insulintherapien kann die immer häufiger auftretenden Komplikationen lindern. Andauernde Nervenschmerzen rauben dir das letzte bisschen Lebensqualität und ein drohendes Nierenversagen das letzte bisschen Optimismus. Dir bleibt nur eine letzte Option. Eine Nierentransplantation. Eine große Operation, die mit einer lebenslangen Einnahme von Immunsuppressiva und nicht zuletzt mit den Risiken, die mit einer Transplantation verbunden sind, einhergeht. Doch was ist die Alternative? Du stimmst zu und lässt dich auf eine Warteliste für ein Spenderorgan setzen. Und dann heißt es warten. In Deutschland sind jedes Jahr etwa 8.700 Menschen auf eine Organtransplantation angewiesen. Es können die Lungen, das Herz, die Nieren, die Bauchspeicheldrüse, der Darm, die Leber, die Gebärmutter, das Knochenmark und die Hornhaut transplantiert werden. Jedes Jahr stellen etwa 900 Menschen ihre Organe nach dem Tod für eine Spende zur Verfügung. Demgegenüber stehen rund 8.500 Menschen, die in Deutschland auf eine Organspende warten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Jeden Tag sterben 2 bis 3 Menschen, weil sie kein Spendeorgan bekommen. Aus statistischer Sicht wird es für unsere Geschichte, die für die Glücklichen unter uns reine Fiktion, für den einen oder anderen aber bittere Realität ist, also kein Happy End geben. Für viele Menschen ist das Warten auf ein Spendeorgan ein Warten auf den Tod. Doch was ist, wenn wir dieses Szenario noch ein bisschen weiterspinnen und an einer Stellschraube drehen, die, wenn es um den Zugang zu gesundheitserhaltenden oder wiederherstellenden Maßnahmen geht, eigentlich keine Rolle spielen sollte? Denn Überraschung, du bist reich. Und damit meine ich nicht, du kannst dir gerade ebenso die neue Louis Vuitton vom Mund absparen, sondern so richtig reich. Und du merkst, dass dir die Komplikationen deiner Erkrankung zunehmend zu schaffen machen und dass du vermutlich nicht mehr lange zu leben hast, während du dich langsam auf einer Liste von Zehntausenden nach oben arbeitest. In deiner Verzweiflung besuchst du die besten Fachärzte, redest mit anderen Betroffenen und suchst im Netz nach einer neu entdeckten Wunderheilung oder besser gesagt einem letzten Strohhalm, nach dem du greifen kannst. Verschiedene Statistiken verraten dir, dass sich die Transplantationspolitik von Land zu Land stark unterscheidet. Während in Deutschland der gesamte Ablauf einer Organspende und Transplantation streng kontrolliert und dokumentiert wird, scheint das in anderen Ländern nicht der Fall zu sein. In verschiedenen Internetforen teilen Transplantationspatienten ihre eigenen Erfahrungen. Einige machen dir Angst, andere lassen durchaus hoffen. Du schreibst mit einem Mann, der seine Transplantation schon hinter sich hat. Doch so ganz möchte er mit den Details zu seiner OP nicht rausrücken. Trotzdem tut es gut, deiner Angst, nicht rechtzeitig ein Spenderorgan zu bekommen, mal Luft zu machen. Natürlich teilst du dich gelegentlich Freunden und Angehörigen mit, doch willst du ihnen auch keine Angst machen. Und so wirklich verstanden fühlst du dich von jemandem, der noch nie in einer vergleichbaren Situation gesteckt hat, auch nicht. Ich sterbe jeden Tag ein kleines bisschen mehr, während ich auf diesen einen Anruf warte, schreibst du. Und dein Gegenüber antwortet mit einer simplen Frage. Wie weit würdest du gehen, um dein eigenes Leben zu retten? Du verstehst nicht ganz. Worauf möchte er hinaus? Auf dein Nachfragen hin übermittelt dir der User Survivor0857 einen Kontakt. Lediglich eine Mailadresse. drmoney@protonmail.com. Nicht mehr. Wer ist das? Willst du von Survivor 0857 wissen? Doch er antwortet nicht. Eine schnelle Google-Suche der in der Mailadresse verwendeten Domain verrät dir, dass es sich bei Protonmail um einen E-Mail-Dienst mit eingebauter End-zu-End-Verschlüsselung handelt, der es einem außerdem erlaubt, Konten ohne persönliche Daten anzulegen. Irritiert über den Verlauf des Gesprächs, klappst du den Laptop zu und gehst zu Bett. Doch so ganz lässt sich diese ominöse Mailadresse einfach nicht los. Als du am nächsten Morgen die Augen wieder öffnest, geht es dir so schlecht wie noch nie. Dein Körper ist mittlerweile vollständig auf die Dialyse angewiesen. Arztbesuche und mehrstündige Aufenthalte im Dialysezentrum dirigieren deinen Alltag. Heute ist einer dieser Tage, an dem es sich anfühlt, als würde dich eine unsichtbare Macht immer tiefer in die Matratze ziehen und du weißt beim besten Willen nicht, woher du die Kraft nehmen sollst, jemals wieder aufzustehen. Dein müder Geist bringt dich zurück zu dem letzten Gedanken, mit dem du gestern eingeschlafen warst. Wie weit würdest du gehen? Die Schwere in deinen Gliedern schreit dir entgegen, dass du ja eigentlich nicht mehr viel zu verlieren hast. Wie ferngesteuert findet deine Hand ihren Weg zu deinem Handy? Du öffnest dein E-Mail-Postfach, klickst auf Mail verfassen und schreibst drauf los. Lediglich ein kurzer Abschnitt, in dem du deine aktuelle Situation schilderst. Abschließend tippst du die Mailadresse drmoney@protonmail.com in den Adressaten und klickst auf Senden. Das war's. Obwohl du nicht wirklich damit rechnest, dass dich diese Handlung irgendwo anders hinführen wird als in eine Sackgasse, macht dein Herz 1-2 aufgeregte Hüpfer in deiner Brust, die genug Energie freisetzen, um deinen müden Körper von der Matratze zu lösen. Im Dialysezentrum angekommen, nimmt alles seinen gewohnten Lauf. 4 Stunden lang fesseln dich Schläuche und schwere Gerätschaften an eine der gepolsterten Liegen. Analog zu den deutschen Touristen auf Fuerteventura, die noch vor Sonnenaufgang zum Pool rennen, um sich die besten Liegen mit ihren Handtüchern zu reservieren, sichert sich der frühe Dialysepatient, zwar nicht den Wurm, aber dafür die Macht über die Fernbedienung. Und das bist in diesem Fall nicht du. Also scrollst du durch dein Handy, checkst die sozialen Medien und hörst Musik, als dich plötzlich eine Push-Mitteilung auf deinem Display aus einem Sumpf lustiger Hundevideos reißt. drmoney@protonmail.com schreibt: Ich kann dir helfen. Allerdings ist der Prozess mit Aufwand und Risiken verbunden, die sich auch in den Kosten widerspiegeln. Der Gesamtbetrag für eine erfolgreiche Vermittlung und Transplantation liegt bei 120.000 Euro. Diskretion und Vertraulichkeit sind entscheidend. Wenn du mit diesen Bedingungen einverstanden bist, sende mir deine medizinischen Unterlagen zur Prüfung und ich werde dir weitere Anweisungen zukommen lassen. Ich brauche deine Blutgruppe, Blutwerte und alle Informationen zu deinem aktuellen Gesundheitszustand. Wir arbeiten sehr diskret. Kein Telefon, keine Gesichter, nur Vertrauen. Aber lass dir nicht allzu viel Zeit, denn die hast du nicht. Mit jedem geschriebenen Wort sickert die Erkenntnis, worauf die kryptische Frage, wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu retten, wirklich abzielte, tiefer in dein Bewusstsein. Also, wie entscheidest du dich? Schwierige Frage.
Ja.
Auch eine Frage, vor der ich Angst habe, sie öffentlich zu beantworten.
Ja. Ja.
Aber ich tu's.
Ich auch. Der Überlebenswille ist höher als alles andere. Mhm. Und ich hänge an meinem Leben. Und wenn ich so viel Kohle hätte und mir würde jemand ein Hilfsangebot machen.
Ich glaube, ich würde es auch annehmen.
Das ist genau das Ding.
Zumindest war, also es war von mir, von meiner Seite aus, ich werde dich natürlich nochmal fragen.
Ja, natürlich, genau. Das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht. Wir müssen das alles abwägen.
Du weißt jetzt nur, was du gerade weißt.
Aber ich weiß auch nur, ich bin auch nur in diesem Gedankenexperiment. Gott sei Dank.
Richtig.
Möge es so bleiben.
Natürlich.
Toi, toi, toi.
Gott bewahre. Keiner von uns ist in dieser Situation.
Trotzdem ist es, insbesondere wenn man bewusst wegschaut in so einer Situation.
Mhm.
Und das werden ja diejenigen tun, die das in Anspruch nehmen.
Mhm.
Um ihr eigenes Leben zu retten.
Zu retten, ja, weil du wegschauen musst.
Sie werden sich nicht damit beschäftigen, was du uns gleich erzählen wirst, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht.
Und ich glaube, dass wenn man Geld hat und die Möglichkeit,
vor allem wenn es deine letzte Möglichkeit ist,
dann sind viele bereit, sich ihr Leben zu kaufen.
Das denke ich auch. Okay.
Mhm. Übrigens möchte ich nur einmal sagen, ich weiß, dass es viele gibt, die das jetzt auch verurteilen, was wir gesagt haben.
Mhm.
Und auch das verstehe ich.
Voll.
Ich verstehe das.
Mhm.
Aber mich würde trotzdem interessieren. Und vielleicht können wir, so makaber es ist, ich weiß nicht, wie ehrlich ihr antworten wollt. Und ich verstehe das auch, wenn man nicht ehrlich antworten will. Auf so eine Frage, ne?
Ich kann mir keine Antwort
erlauben. Auch das verstehe ich, genau. Auch das verstehe ich alles.
Für uns hypothetisches Szenario.
Aber wir sind jetzt in ein Gedankenexperiment gehüpft, ne?
Ja.
Und mich würde das interessieren. Vielleicht können wir bei einfach in der Frage, wie das die Antwort auf das Gedankenexperiment lauten würde, was wir in der Folge gemacht haben. Vielleicht können wir eine Poll bei Instagram machen.
Mhm.
Weil es mich einfach interessiert und ihr müsst natürlich nicht ehrlich antworten. Ihr müsst
dann antwortet
nicht,
aber gar nicht.
Ja, genau. Also genau. Antwortet, wenn ihr antworten wollt, antwortet ehrlich, weil es ist eine sauschwere Frage. Und das ist für uns, glaube ich, auch, ihr habt das gemerkt, wir haben beide sehr gezögert und auch geschluckt.
Mhm.
Aber wir sind ehrlich mit euch und wir sind immer ehrlich mit euch.
Ja.
Und ich fände es sehr, sehr interessant, wie es für euch wäre. Ich würde gerne so ein Meinungsbild einfach mal sehen.
Ja. Und ich muss auch, also wie gesagt, ich bin mir auch relativ sicher, also wie gesagt, vor meiner Recherche war es definitiv ein Ja, ein klares, entschiedenes Ja. Ich werde die Frage heute noch häufiger stellen, auch unter verschiedenen Bedingungen. Man ist halt schnell, ich glaube, Menschen neigen dazu, sich selbst oft als besser darzustellen, als sie sind, wenn es um Moral geht.
Ja, das glaube ich.
Und ich glaube, dass man schnell dazu geneigt ist, auf Leute, die ein solches Angebot in Anspruch genommen haben, mit dem Finger zu zeigen.
Ja, klar.
Deswegen war es mir wichtig, dass wir uns einfach mal wirklich in die Lage hineinversetzen.
Ja.
Deswegen dieser Text. Als das Kribbeln aus deinen Fingerspitzen bis hin zu deinen Wangen aufsteigt, fragst du dich unweigerlich, ob sich irgendwer vom Personal einen Scherz erlaubt und die Dialyseflüssigkeit mit Kohlensäure versetzt hat. Dein Herz schlägt dir bis zum Hals, während in deinem Kopf Gewissen, Moral und Lebenserhaltungstrieb so laut debattieren, dass du befürchten musst, die anderen Patienten um dich herum könnten mithören. Wie lange starrst du jetzt schon auf dein Handy? Vorsichtig blickst du dich um, ohne jemandem dabei direkt in die Augen zu sehen. Zu groß ist die Scham, zu groß die Angst, dass dein Ausdruck verrät, dass du gerade in Erwägung ziehst, dir gegenüber aller anderen einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Doch steht der Entschluss bereits fest und wie von selbst formulieren kalte Fingerspitzen die Antwort. Ich nehme an. Wann? So schnell wie möglich. Meine Laborwerte und Befunde finden Sie im Anhang. Senden. Warten. Kurze Zeit später macht sich ein Mann, der sich selbst Dr. Money nennt, in der mexikanischen Stadt Mexicali auf die Suche nach einem passenden Spender. Er ist Teil einer grenzübergreifenden Organmafia, die dort tätig wird, wo das Gefälle zwischen Arm und Reich besonders groß ist. Auf der Flucht vor Armut und Gewalt im Land des ewig wetternden Drogenkriegs stranden in Mexicali täglich tausende Geflüchtete, die in der Hoffnung auf den American Dream ihre Heimat verlassen haben. Doch versagt es ihnen die strenge US-Einwanderungspolitik, die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten zu passieren. Und Schleuser verlangen hohe Summen, die viele der von Armut geplagten Menschen nicht aufbringen können. In der Folge sitzen sie im rechtsfreien Raum an der Grenze fest, sind mittellos, können jedoch nicht arbeiten. Und das macht sie zu leichten Opfern für die Organmafia. Auf der anderen Seite der Mauer warten zeitgleich über 90.000 Amerikaner auf eine Spenderniere. Nur einer von fünf wird rechtzeitig einen Spender finden. Jeden Tag sterben in den USA im Schnitt 20 Menschen, während sie auf einen Anruf warten, der niemals kommen wird. In Deutschland sind es rund 8.500 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, doch stehen dem nicht einmal 900 Spender gegenüber. Die Nachfrage ist also riesig. Und viele Erkrankte, die es sich leisten können, greifen in ihrer Not auf den Schwarzmarkt zurück, der von Organhändlern getragen wird, die sich Sicherheitslücken in Konfliktregionen und wirtschaftlich instabilen Ländern zunutze machen. Dr. Manis Team besteht aus 10 bis 20 Leuten. Ganz genau weiß er es nicht, da jeder seinem ganz eigenen Aufgabenbereich zugeteilt ist. Es gibt Agenten oder Broker, die für die Vermittlung zwischen Organspender und Empfänger zuständig sind. Und wo Organe illegal entnommen und transplantiert werden, braucht es natürlich auch korruptes Klinikpersonal, wie Pflegekräfte und Ärzte. Dem übergeordnet sind die eigentlichen Organhändler. Sie koordinieren das Netzwerk aus Agenten, Ärzten und Kliniken und stellen sicher, dass die Organbeschaffung und Transplantation reibungslos abläuft. Die Finanzverwalter verwalten die finanzielle Abwicklung, oft über verschlüsselte Zahlungen oder Offshore-Konten. Dr. Money gehört zu den Agenten und hat sein nächstes Opfer bereits im Visier. Ein Mann in den 20ern, der alleine auf dem Bordstein eines der ärmsten Viertel Mexicalis sitzt. Zielstrebig steuert er auf ihn zu. Die erste Frage ist immer dieselbe. Geht's dir gut? Bist du gesund? Der junge Mann bejaht dies. Als nächstes stellt Dr. Money eine Frage, auf die er die Antwort eigentlich längst kennt. Wie läuft's für dich in Mexicali? Geldsorgen, Armut, eine Familie, die ernährt werden muss, viele schlaflose Nächte. Die Steilvorlage, auf die Dr. Money gewartet hat. Er bietet dem Mann den marktüblichen Preis von $5.000 für eine Niere. Für den Fall, dass bei den potenziellen Spendern Unsicherheiten bezüglich der Entnahme aufkommen, ist Dr. Money um die Behauptungen, mit einer Niere kann man gut leben, von der Entnahme erholt man sich schnell wieder, oder im äußersten Fall, keine Sorge, Nieren wachsen nach, nicht verlegen. Doch muss er von dieser Lüge heute nicht einmal Gebrauch machen. Wieder einmal hat er den richtigen Riecher. Der junge Mann sieht sich so verloren in seiner Not, dass er sich Dr. Manis Kontakt geben lässt, bevor er weiter seiner Wege geht. Und selbst wenn er es nicht ist, der sich dazu bereit erklärt, eine Niere zu verkaufen, so wird sich die Nachricht, dass es da einen Mann gibt, der viel Geld für ein Organ bezahlt, von dem man ohnehin zwei Stück hat, durch Mundpropaganda in der Gegend schnell verbreiten. Dr. Money hat genug Erfahrung, um zu wissen, sein Job hier ist getan. Es werden sich genügend verzweifelte Menschen bei ihm melden und mindestens einer von ihnen wird die passende Niere für seinen Kunden haben. Über sich selbst und seine Tätigkeit sagt der Organbroker, dass er Menschen in Not lediglich einen Ausweg biete und damit sein Geld verdiene. er sei kein Monster. Doch sprechen die Fakten rund um den illegalen Organhandel eine andere Sprache. Ja, man kann mit nur einer Niere leben, aber die Extransplantation birgt Risiken und Schwarzmarktchirurgen meist keine medizinische Nachsorge. Oft werden die Operationen nicht einmal in richtigen Krankenhäusern durchgeführt, sondern lediglich in heruntergekommenen provisorischen Behandlungsräumen unter miserablen hygienischen Bedingungen. In der Folge erkranken viele der Spender nach der Entnahme schwer oder sterben gar an den Komplikationen des Eingriffs. Ein Beispiel liefert ein tragischer Fall aus Pakistan. Ein Mann, schätzungsweise Mitte 20, liegt stark blutend auf der Straße, ganz in der Nähe des Jinnah Hospitals in Lahore. Eine frische Operationswunde ziert seine Flanke. Er blutet stark. Neben dem regungslosen Körper sitzt ein etwas älterer Mann. Er trägt eine Sonnenbrille und ist gut gekleidet. Sein Äußeres wirkt gepflegt. Es dauert nicht lang, bis der Krankenwagen eintrifft, den er selbst vor wenigen Minuten verständigt hatte. Der Fahrer sieht die Wunde und ist schockiert über den kritischen Zustand, in dem sich der Verletzte befindet. So schnell es geht, bringt er ihn ins nahegelegene Jinnah-Krankenhaus. Doch müssen die Ärzte vor Ort feststellen, dass dem jungen Mann beide Nieren entfernt wurden. Nur kurze Zeit später ist er verblutet. Der Unbekannte, der ihn begleitet hatte, ist, als er seinen letzten Atemzug tätigt, längst über alle Berge. Nachdem sie das Krankenhaus erreicht hatten, hatte er zum Rettungssanitäter gesagt, er wolle sich kurz was zu trinken holen. Danach wurde er nie wieder gesehen. Zeitgleich breitet sich der 30-jährige Hassan im 350 Kilometer entfernten Rawalpiri auf seine Nierentransplantation vor. Der OP tritt er mit gemischten Gefühlen gegenüber. Auch er hätte sich gewünscht, dass sein Leben einen anderen Verlauf genommen hätte. Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen. Er hatte einen gut bezahlten Job im Marketing und eine bezaubernde Ehefrau. Doch dann kam die Krankheit. Während der Dialyse im Krankenhaus wurde er von zwei fremden Männern angesprochen. Sie boten ihm eine Niere zum Kauf an und in seiner Verzweiflung nahm er das Angebot an. Seine Mutter, Rohana, begleitet ihn zu seinem OP-Termin. Der Eingriff soll in einer kleinen, heruntergekommenen Privatklinik stattfinden. Die Stimmung kippt, als man Mutter und Sohn am Eingang dazu auffordert, ihre Handys abzugeben. Doch für einen Rückzug ist es lange zu spät. Hat man die Maschinerie der organisierten Kriminalität erst einmal in Gang gesetzt, spürt man schnell, wie einem langsam aber sicher die Kontrolle über die Geschehnisse immer mehr entgleitet. Das Geld ist überwiesen, der Spender gefunden und bereits operiert worden. Und dann kommt der Zeitpunkt, an dem man die Kontrolle vollständig abgeben muss. Hassan begibt sich in den Raum, in dem die OP stattfinden soll, und während er unter Narkose gesetzt wird, beginnen für Rohana Stunden des hoffnungsvollen Wartens. Doch ist sie es, die am Ende des Tages in einem Albtraum erwacht. Als sie zu ihrem Sohn in den Behandlungsraum gebracht wird, ist er kaltschweißig und er hat die Augen weit aufgerissen. Rohana verliert die Fassung und will wissen, was mit ihrem Sohn nicht stimmt. Antworten bekommt sie aber keine. Hassan ringt nach Worten. Mit großer Mühe bringt er die Worte »Mama, ich kann nicht atmen und ich spüre meinen Körper nicht mehr« hervor. Danach verliert er immer wieder das Bewusstsein. Ein paar Stunden später ist Hassan tot. Rohana hat an jenem Tag alles verloren. Ihr Haus musste sie verkaufen, um das Geld für den Organhandel aufzutreiben. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihrem Sohn zu helfen. Doch am Ende konnte sie ihn nicht retten. Mit einem passenden Spender und unter besseren medizinischen Bedingungen hätte Hassan eine Überlebenschance von 95% gehabt. Die Erfolgsrate von Transplantations-OPs auf dem Schwarzmarkt beträgt im Gegensatz dazu lediglich 5%. In Pakistan ist es keine Seltenheit, dass Organhändler Familien falsche Versprechungen machen und zwischen 25.000 und 30.000 Dollar für ein Organ verlangen. Eine Summe, die die meisten nur auftreiben können, indem sie ihren gesamten Besitz verkaufen. Und am Ende sterben die Transplantationsempfänger trotzdem. Die einzigen, die bei diesem Handel Gewinn machen, sind die kriminellen Banden und das medizinische Personal, das sich auf die krummen Geschäfte eingelassen hat. Nach Hassans Tod möchte sich Rohana dafür einsetzen, dass nicht noch mehr Mütter auf die falschen Versprechungen skrupelloser Organhändler reinfallen. Sie will Gerechtigkeit. Für ihren Sohn und all die anderen, die Opfer der Organmafia geworden sind. Also wendet sie sich mit ihrem Fall an FOTA, die Punjab Human Organ Transplantation Authority, die 2013 in Pakistan gegründet wurde, um den aufkeimenden Organhandel aktiv zu bekämpfen. Bis in das Jahr 2010 war Transplantationstourismus in Pakistan legal. Heute wird kommerzieller Organhandel mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft. Doch hält das kriminelle Banden nicht davon ab, das seit dem Verbot stark rückläufige Angebot an Spenderorganen aufzufangen. Die Nachfrage besteht weiterhin und ein Großteil der Ärzte ist dadurch, dass Transplantationstourismus in Pakistan lange Zeit legal war, längst Teil des Systems. Auch die Mittelsmänner stehen noch parat. Das Einzige, was sich seit dem Verbot geändert hat, ist, dass sich der Organhandel in den Untergrund verlegt hat. Verbote packen Probleme häufig nicht bei der Wurzel. Sie bekämpfen lediglich ein Symptom. Bis zu 100 Organe werden in Pakistan jeden Monat auf dem Schwarzmarkt verkauft. Neben China und Indien gehört das Land Südasiens zu den absoluten Hotspots für Organhandel. Während eine Niere auf dem Schwarzmarkt für Summen von bis zu 130.000 Euro verkauft werden, bekommen die Spender nur einen kleinen Bruchteil des Geldes, wobei 5.000 Dollar der absolute Höchstpreis für eine Niere ist. In anderen Ländern dieser Welt werden Spender gerade mal mit ein paar hundert Dollar abgespeist. Der absolute Großteil des Geldes geht an die Mittelsmänner, die Köpfe der Banden und die Chirurgen. Je nach Schwierigkeit des Eingriffs und dem Risiko, das mit diesem einhergeht, erhalten Ärzte auf dem Schwarzmarkt unterschiedliche Honorare. Für eine Nierentransplantation 30 bis 40.000 Dollar, für eine Leber 60 bis 70.000 und für eine Herztransplantation bis hin zu 150.000 Dollar. Während das Gehalt eines Arztes in Mexiko jährlich etwa 22.000 Dollar beträgt, verdient ein Arzt in den USA etwa das Zehnfache, weshalb das illegale Geschäft mit den Organen auch für medizinisches Personal ein äußerst verführerisches ist. Die Verbindung zur organisierten Kriminalität kommen dabei meist zufällig zustande. Jeder Mediziner hat viel mit Menschen zu tun, auch mit denen, die an der Abwicklung krummer Geschäfte interessiert sind. Doch bergen diese Verbindungen auch Risiken. Es gibt Erfahrungsberichte von Ärzten, die von ihren Geschäftspartnern gekidnappt und gezwungen wurden, Entführungsopfern Organe zu entnehmen. In diesen Fällen geht es oft um Schulden, die der unfreiwillige Spender bei einem Kartell angehäuft hat, aber nie zurückzahlen konnte. Wenn die Geduld des Bandenchefs dann ein Ende hat, wird die Schuld auf anderem Wege beglichen. Zum Beispiel, indem man Schuldner zur Organspende zwingt. In diesen Szenarien haben die Ärzte keine Wahl und gehen auch nicht gewinnbringend aus der Sache heraus. Ein betroffener Arzt, der wie eigentlich jeder, der sich in diesen Kreisen bewegt, anonym bleiben möchte, bezeichnet das Geschäft mit Kriminellen als zweischneidiges Schwert. Teilweise bekommen Agenten oder Broker von korruptem Klinikpersonal ganze Listen mit Kontaktdaten wartender Transplantationspatienten. Bei Interesse müssen diese nichts weiter tun, außer den Mittelsmännern eine Blutprobe zukommen zu lassen. Die Kunden kommen von überall her, aus Arizona, Kalifornien, Nevada, Oklahoma, aber auch aus Europa. FOTA beginnt zu ermitteln und identifiziert den Mann, der kurz vor Hassans Tod im Jinnah-Krankenhaus eingeliefert und zuvor augenscheinlich beider Nieren beraubt wurde, als Farooq Massis. Wie viele Opfer der pakistanischen Organmafia lebte der 25-Jährige in Schuldknechtschaft. Ganze Familien nehmen hochverzinste Kredite bei Arbeitgebern oder Landeigentümern auf, die sie dann ein Leben lang abarbeiten müssen. Für viele Betroffene ist der Verkauf eines Organs der einzige Ausweg aus der Zwickmühle. Die Not dieser Menschen ist so weitreichend, dass sie nicht nur ihre eigenen Nieren, sondern auch die ihrer Kinder verkaufen. Sogar auf den sozialen Medien sind hin und wieder Anzeigen von Leuten aus armen Gebieten zu finden, die ihre Organe zum Verkauf anbieten. FOTA ist sich sicher, dass Hassan eine von Farooqs Nieren transplantiert wurde. Doch hatte man Spender und Empfänger zuvor nicht auf Kompatibilität getestet. Hassans Tod war also mehr als absehbar und damit eigentlich auch vermeidbar. Organisiert worden sei der Deal von einer kriminellen Bande, die unter der Kontrolle von Mohammad Muzaffar steht. Seine Mittelsmänner waren es, die Hassan damals im Krankenhaus besucht und ihm das Angebot, eine Niere zu kaufen, unterbreitet hatten. Es dauert nicht lang, Bis es Ermittlern gelingt, Muzaffar mittels Handyortung aufzuspüren und festzunehmen. Jetzt ist er wegen Mordes und illegaler Organentnahme angeklagt und ihm droht die Todesstrafe. Als Muhammad Muzaffar im Gefängnis interviewt wird, zeichnet er ein anderes Bild seiner Situation. Laut eigener Aussage sei er zum Zeitpunkt seiner Festnahme erst seit einem halben Jahr auf dem Schwarzmarkt tätig. Einst habe ihn seine finanzielle Not selbst dazu gebracht, eine Niere zu verkaufen. Danach hätten ihm die Mittelsmänner das Angebot unterbreitet, weiterhin für sie zu arbeiten. $250 habe man ihm pro Patient gezahlt, den er der Bande ans Messer lieferte. Nicht aus Gier oder Boshaftigkeit, sondern weil er das Geld zum Überleben brauchte und seine Familie ernähren musste. Die Leute in Pakistan sind arm. Da denkt man nicht lange darüber nach, ob etwas illegal ist, sagt er. Vor laufender Kamera gibt er zu, einen Fehler gemacht zu haben, doch streitet er ab, der Anführer der Bande zu sein. Laut eigener Aussage sei er nur ein kleiner Handlanger. Die Ärzte und Bosse seien es, die das große Geld gemacht hätten und die befänden sich weiterhin auf freiem Fuß. Inwieweit Muzaffar die Wahrheit sagt, bleibt jedoch fragwürdig. Aber kehren wir zurück in unser Szenario vom Anfang. Du hast das Angebot also angenommen und ehe du dich versiehst, bist du Passagier eines Zuges, den du selbst in Gang gesetzt hast und der nun unaufhaltsam und mit wachsender Geschwindigkeit auf ein unbekanntes Ziel zusteuert. Du triffst dich mit einem Mittelsmann in Mexiko, bekommst deine Niere und erhältst im Gegenzug eine handschriftliche Rechnung, ausgestellt von einer Privatklinik auf einem zerknüllten Zettel Papier. Medizinische Nachsorge gibt es keine, doch kommt es oft zu Komplikationen, die das Gesundheitssystem im Heimatland dann auffangen muss. Die Gespräche, die die heimischen Ärzte mit Transplantationspatienten, die ihr Spenderorgan auf illegalem Weg aus dem Ausland bekommen haben, führen, sind oft schwierig. Natürlich wird niemals wirklich mit der Sprache rausgerückt. Nicht zuletzt, weil die Patienten mit ihrem Gewissen zu kämpfen haben und um ihre eigene Sicherheit fürchten. Das durchgeführte medizinische Prozedere ist oft gar nicht bis schlecht dokumentiert. Doch sind Ärzte dazu verpflichtet, diese Patienten aufzunehmen und zu behandeln und im schlimmsten Fall eine verfuschte OP auszubaden. Ich habe leider zu spät das Buch Niere gegen Geld gefunden, in der der Journalist Willi Germund über seine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Transplantationstourismus berichtet. Er selber hat, mittlerweile ist er verstorben letztes Jahr, aber er selber hat von einem jungen afrikanischen Mann eine Niere gekauft und sich die in Mexiko transplantieren lassen.
Und es ist offensichtlich gut gegangen.
Es ist gut gegangen, ja. Das, sonst hätte er dieses Buch nicht schreiben können. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich bin noch nicht durch mit dem Buch. Ich habe angefangen, das zu lesen. Ich werde das noch zu Ende lesen, weil ich das wirklich spannend finde, mal so aus erster Hand zu erfahren. Aber Total. Es zeichnet sich schon so ein bisschen so ein Bild ab. Also es wirkt fast, man sagt doch, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. In dem Fall nicht. Und wenn man das Buch liest, bekommt man fast das Gefühl. Okay. Es wirkt alles erstaunlich
sachlich.
Strukturiert, okay. Auch fast. Ne? Also, und zum Beispiel, als er in Mexiko ankam, er war im gleichen Hotel wie sein Spender. Der hat viel Zeit mit seinem Spender verbracht und mit dem zusammen gegessen. Und er selber hatte natürlich ein schlechtes Gewissen und Zweifel und wahnsinnig daran zu knacken.
Haben die darüber geredet?
Ja.
Ah, ja,
nur war der junge afrikanische Mann hingegen war total guter Dinge und war so, hey, du bekommst eine super.
Lebt der noch?
Weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht. Also, hey, du bekommst eine super Niere von mir und ich bin kerngesund und gar nicht so. Aber ich glaube, das ist natürlich auch, diese beiden Menschen kommen aus komplett anderen Lebensrealitäten.
Das ist der Punkt.
Die Frage Freiwilligkeit.
Ja, genau. Ne? Inwiefern ist Freiwilligkeit Freiwilligkeit? Das Thema hatten wir ja hier schon öfter.
Mhm.
Und sind es nicht doch am Ende die Umstände unseres Lebens, die uns zu Dingen treiben, die gar nicht so freiwillig sind, führt mich auch zur Frage zurück vom Beginn. Würdest du es machen oder nicht? Mhm. Wie freiwillig ist das, wenn du an deinem Leben hängst? Und ich glaube, Überlebenstrieb ist hart am Start.
Ja,
so.
Das sagen ja auch alle, ich habe mir diesen Verlauf nicht gewünscht, ja, genau, für mein Leben.
Ja, genau, genau. Ich finde, ne, das ist halt eine krass philosophische Diskussion eigentlich.
Ethisch,
also
moralisch,
für das, was,
ja,
also für Menschen, die davon jetzt nicht betroffen sind, für diejenigen, du hast es gesagt, es gibt eben auf die Bevölkerung gerechnet diese Handvoll Menschen, für die das die Realität ist.
Ja. Dazu muss man auch sagen, gerade wir hier in den westlichen Ländern, die ja eigentlich davon eher das von den Angeboten profitieren.
Ja.
Können. Gerade wir sind, glaube ich, in unserem Leben viel egoistischer oder viel weniger gemeinschaftlich, gerade auch wenn es darum geht, Familien spenden sich untereinander Nieren.
Absolut.
Ich glaube, auch deswegen haben wir noch mal weniger,
ja,
Spenderorgane.
Ja. Wobei, ja, ich aber sagen muss, das ist so ein Ding, ne?
Mhm.
Wenn mein Mann jetzt eine Niere bräuchte oder so, ich würde die sofort hergeben.
Ja.
Sofort.
Ja.
Also ich denke halt auch irgendwie, also auch für meine Schwester.
Aber
so,
das ist nicht selbstverständlich. Also ich habe viel gelesen und es gibt krasse Unterschiede, wenn du dir Statistiken anguckst, irgendwie wie die Bereitschaft in Ländern ist, eine Niere abzugeben für
Familienmitglieder,
in den Familien noch großgeschrieben wird, sage ich mal.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Wir sind halt in der, du hast es ja gerade gesagt, in der westlich geprägten Kulturkreisen sehr alleine. Also wir leben alleine, also
genau,
ne, so.
Hier gibt's keine Kommunen.
Genau,
oder so.
wir sind, jeder hat so, kocht so sein eigenes Süppchen und man kommt eben auch passend jetzt zum Thema, auch zu, nicht zum Thema, mein Gott, zur Zeit, zu Weihnachten zusammen und sowas, ne?
Mhm.
Aber du lebst halt irgendwie so dein Leben und hast halt so sporadisch oder auch viel Kontakt, aber wahrscheinlich im Gegensatz zu denjenigen, die in Mehrgenerationshaushalten leben, auch Italien und so, hatte doch auch während Corona riesige Probleme,
ja,
weil die alle ihre Alten angesteckt haben, einfach weil man zusammenlebt.
Klar.
Ne? So.
Ja.
Unsere Alten waren in dem Fall besser geschützt, weil sie einfach auch in eigenen Wohnungen leben oder in Heimen und dann durfte da keiner rein und so weiter und dann war alles isoliert und so. Das ist natürlich, war Isolation ein weniger großes Problem in diesem Fall.
Ja.
Im anderen Fall ist es natürlich so, dass die Bereitschaft, wenn du nicht mehr so eng zusammenstehst, einfach anders ist. Und ich denke mir halt, ich hatte mich gerade gefragt, was will ich nicht hergeben? Ja, mein Herz kann ich nie hergeben, sonst bin ich
ja
selber
du
weg.
Du kannst obviously
aber
nur die
würde,
Organe, die doppelt veranlagt
sind. Ich würde abgeben oder Leber, die wächst nach, ne? Du kannst ein Stück von der Leber geben.
Mhm.
So, das sind halt so Sachen, das kannst du, das ich würde sofort machen. Ich würde es sofort machen. Auch Knochenmark und Pipapo, alles, was ich irgendwie hergeben kann, ohne dass ich selber daran sterbe, würde ich sofort hergeben.
Ja.
Und das ist auch nicht, ehrlich gesagt, nicht nur für meine Familie. Ich würde mich auch für dich und für meine beste Freundin und so weiter testen lassen, einfach, ob ich in Frage komme und würde gucken, was können wir machen.
Ja.
Weil du willst doch diesen Menschen nicht verlieren.
Natürlich nicht.
Und irgendwie.
Und du würdest dir halt auch erhoffen, dass das jemand für dich tut.
Na, natürlich, natürlich.
Aber
auch
da wieder ziehen wir die Grenze. So weitreichend ist das Gemeinschaftsgefühl dann doch nicht, dass wir die Grenze bei Menschen kennen, die wir ziehen bei Menschen, die wir kennen, die uns am Herzen liegen.
Aber ist das nicht immer so?
Aber es ist so, definitiv.
Das ist doch so.
Ja.
Du hast doch auch,
ja,
je weiter etwas weg ist, desto weniger tangiert es dich doch.
Absolut.
Das ist doch auch, also ich sag mal, ich finde das immer so krass, das ist jetzt ein Beispiel, es fällt mir jetzt gerade irgendwie random die ein, aber ein Promi stirbt, ne?
Mhm.
So. Das ist ein random Dude eigentlich.
Mhm.
Und die Menschen haben eine parasoziale Beziehung mit dieser Person, weil sie einfach im Fernsehen sehen und weil sie irgendwie eine Verbindung haben und weil Kunst beeindruckt und so weiter und so fort, auch oder Musiker oder so. Und es wird ein riesen Fass aufgemacht.
Das stimmt.
Da muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin immer so, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal den Tod von einer Person, die in der Öffentlichkeit stand, betrauert habe, weil ich diese Person, Herrgott, noch mal nicht kenne. Und weil ich halt so ein.
Aber gut, wenn das jetzt zum Beispiel ein Musiker ist oder so, dann würde dann ja auch das bedeuten, dass quasi keine neue Kunst mehr rauskommt, die du sehr schätzt oder so. Vielleicht ist es das, was die Leute betrauern.
Glaube ich nicht.
Meinst
ich glaube, das ist eher so, dass man. Nee, weiß ich nicht. Ich kann es nicht so sagen. Ich weiß es nicht genau. Ich bin halt so. Ich betrauere das nicht, weil ich die Person nicht kenne. Dann hast du so, jetzt mal im Ernst, wenn uns alles so tangieren würde wie unser nächstes Umfeld, dann müssten
wir
nur noch weinen.
Platzen.
Ja, genau.
Ja.
Also das ist also so, ne? Im Ernst jetzt.
Ja, ja.
Und Was ich aber krass finde, so mir sind so viele Gedanken gekommen. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben.
Wir sind noch nicht am Ende.
Nee, aber ich möchte sie trotzdem vielleicht irgendwie so ein bisschen mal
spreaden.
Genau, jetzt gerade so einmal kurz mitteilen. Ich habe mich nämlich gefragt, also meine erste Frage war, und jetzt möchte ich nochmal kurz rekapitulieren, weil ich ja auch weiß, dass von unseren Hörerherzchen geschätzt wird, wenn ich nochmal rekapituliere, weil mir selber ja immer dann Fragen kommen, und ich möchte nochmal klarstellen. Ich habe mich, meine erste Frage war, die in meinem Kopf aufploppte: Wie wird die Transplantation bei den Empfängerpatienten durchgeführt? Und dann habe ich gedacht, okay, good old Germany, da wird es wahrscheinlich nicht passieren, sondern eher so Nachsorge-Dinger.
Wir gucken natürlich auch noch nach Deutschland.
Okay. Aber ich dachte an dieses Szenario, okay, du fährst nach Mexiko, bekommst es da. Du bist da vor Ort und bekommst da deine Transplantation. Und dann wird quasi im Heimatland des Empfängers sozusagen Nachsorge betrieben. Check ich? Hör ich. Hab mich halt gefragt, ist das dann in Krankenhäusern? Offensichtlich ja. Dann habe ich gedacht, ist Kompatibilität in jedem Fall Glück?
So. Also,
weil es klang in dem ersten Szenario, klang es so, dass es halt oft nicht getestet wird.
Es wird oft nicht getestet.
Bei Hassan, der ist verstorben,
genau.
Weil er quasi nicht kommt.
Genau,
die
nicht wurden nicht. Genau. Offensichtlich nicht ausreichend getestet.
Genau.
Es gibt auch Szenarien, wo Spender teilweise bis zu einer Woche vorher schon in so Behandlungsräumen bleiben und halt ihre Blutuntersuchungen bekommen und alles. Und deswegen fordern die ja auch vorher von dir deine Blutgruppe und Blutwerte an, damit das eben abgeglichen wird.
Ja, okay.
Ja.
Okay, das war nämlich noch eine Frage, weil ich nämlich dachte, okay, ist das jetzt immer Glück, ob du da lebend rauskommst?
Nein. In der Regel weiß man auch in diesen Kreisen, dass es eine Kompatibilität geben muss und dass die geprüft werden muss.
Ja, die Frage ist ja auch, Moment, da will ich direkt einhaken, weil die Frage ist ja, nur weil man das weiß, wir haben ja gerade Geschichten gehört, die einfach darauf schließen lassen, dass das eine Ausbeutung ist auf allen Seiten. Dass von den Empfängern wahnsinnig viel Geld genommen wird. Übrigens dazu dem Thema auch noch, mir kam vorhin noch ein Gedanke, als du gesagt hast, wir in der westlichen Welt können deutlich mehr davon profitieren. Ich habe mir so gedacht, 120.000 Euro, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Familie hast und da nimmt jeder einen Kredit auf, weil er dir dein fucking Leben retten will, wie schnell kommst du an 120.000 Euro? Auch an Konsumkrediten. In reiner Theorie. Wie schnell geht das? Du kannst doch bei uns in Deutschland.
Ich habe noch nie einen Kredit aufgenommen.
Aber verstehen Sie
nicht,
ich
kenne den Prozess.
Ich habe auch noch nie einen Kredit aufgenommen, aber ich glaube, du kannst sehr einfach, wenn du eine gute Bonität hast.
Ja, wenn
kannst
du eine gute Bonität
klar,
hast. Ja.
Aber nehmen wir das jetzt mal an. Du hast gerade dieses Szenario beschrieben. Es ist alles gut. Du bist mitten im Leben. Du führst ein ganz normales Leben. Ich sag mal, hast einen 0815 9-to-5-Job, in dem du ein mittelgutes Gehalt verdienst.
Ja, dann kriegst du auch einen Kredit.
Natürlich kriegst du einen Kredit. Und du kriegst auch einen Kredit über 20.000, 30.000 Euro.
Ja.
Und wenn du, also jetzt mal im Ernst, die Wahrscheinlichkeit, du kannst, wie viele Eltern haben Eigentumswohnungen, Häuser, sonst irgendwas? Wie viele Eltern sind bereit, alles für ihre Kinder zu tun? Wie schnell kommst du an dieses Geld? Ich war erschrocken darüber, wenig Geld du brauchst.
Ja, und vor allem auch, wie wenig Geld hinterher bei den
das
Spendern
sowieso.
Rauskommt.
Da wollte ich jetzt gleich dazu kommen. Aber ich meine nur, im Verhältnis auf ein Leben gesehen, sind es so wenig Knete für diese Niere. Dann zahlst du dieses Geld und es ist einfach Ausbeuterei. Am Ende kommt davon ein Bruchteil bei der Person an und es ist nur Ausbeuterei von einer bitteren Not.
Ja.
Gleiches übrigens bei den Ärzten tatsächlich auch. Klingt auch total Banane, weil die verdienen natürlich deutlich besser als jemand, der auch in so einem rechtsfreien Raum oder an der Grenzstation.
Absolut. Man muss auch sagen,
ja,
22.000 Dollar
ist da viel.
Das ist
klar.
Das hat einen anderen Wert.
Ja,
ne?
ja. Das ist sowieso auch klar. Natürlich hat das einen anderen Wert. Und nichtsdestotrotz sind Lebensumstände in anderen Ländern einfach anders. Und ich glaube, man kann sich über viele Dinge einfach kein Urteil erlauben.
Ja.
Und dann hast du Leute wie wie heißt der Mann nochmal, der im Gefängnis saß?
Musafar.
Ja. Der erzählt dann natürlich so eine haarsträubende Geschichte, die so ein bisschen nach, okay, ich habe Gras vertickt und dann habe ich mich irgendwie bewährt und dann haben sie zu mir gesagt, kannst du andere Ticker noch rankriegen, so, ne? Weil man weiß nicht, wie viel Wahrheit drin steckt, aber trotzdem, nehmen wir das mal für bare Münze, für den kurzen Moment, ne? Auch dann ist das ein absolut durch und durch ausbeuterisches System.
Ist es.
Was alle ausbeutet und die Köpfe streichen sich ein Wahnsinnsgeld ein.
Ja.
Und zwar auf Kosten von Leben.
Ja, die gehen auf jeden Fall über Leichen.
Die gehen absolut über Leichen und es ist dann scheißegal. Und dann sind wir wieder, jetzt schließt sich der Kreis wieder zu diesem Ursprungsgedanken. Wie viel bedeutet dir etwas, wenn du, wenn es nicht dein direktes Umfeld betrifft, dann, wenn du, ich sag mal, moralisch einigermaßen erschütterbar und fragwürdig unterwegs bist, wie wichtig ist es für dich, dass da Menschen sterben?
Ja. Ja. So. Also, du musst halt, deine Handlung löst auf jeden Fall Schaden auf vielen, Schäden auf vielen Seiten aus, ne? Nicht nur beim Spender, auch beim Mittelsmännern und was, Und da ist, glaube ich, nur die Frage, wie weit du dich von dieser Gewissheit dissoziieren kannst, quasi.
Genau.
Ja. Und was du, und natürlich trägst du trotzdem selber ein krasses Risiko. Überleg mal, Erfolgsrate bei diesen OPs 5% von normalerweise 95 aufgrund schlechter Bedingungen, aufgrund fehlender Nachsorge, aufgrund, dass du blind ungeschultem Personal vertrauen musst, die irgendwie da jemanden rausfischen, der ein passender Spender sein soll. Und es wird ja auch nichts dokumentiert, logischerweise. Da weiß der eine vielleicht nicht, was der andere tut. Vielleicht hat man gedacht, man hätte Hassans Kompatibilität mit Faruk getestet. Und dem war aber gar nicht so. Ne, also du...
Ja. Ich habe mich nur gefragt.
Und mal ganz davon ab. Faruk Massis hatte keine Nieren mehr.
Das möchte, darauf
man
möchte ich hinaus,
Mann,
pass auf.
Beide Nieren
das, entnommen. Oh, genau darauf wollte ich gerade nochmal kommen, weil ich mich gefragt habe, why the fuck bringt der Typ im Anzug den in die Notaufnahme? Doch Gewissensbisse?
Nee, auf gar keinen Fall.
Weil helfen kann man dem Mann nicht mehr? Wenn er keine Nieren hat, stirbt er?
Ja, der wird eh sterben, ist denen klar, ist denen auch egal. Der legt den da ab. Lässt einen Krankenwagen rufen, damit er sich selber nicht um die Entsorgung der Leiche kümmern muss. Und in dem Moment, wo die feststellen, dass der nur noch eine Niere, dass der keine Nieren mehr hat, ist der über alle Berge.
Ja, ja, stimmt.
Ne? Also, interessiert ihn nicht.
Ja.
So.
Das war halt meine Frage noch, dass ich so dachte, okay, wo ist da der Knackpunkt? Wie passt das zusammen mit der Skrupellosigkeit? Und wo du sagst, man muss sich da nicht um die Entsorgung der Leiche kümmern.
Nachteil war natürlich, dass FOTA, diese Behörde, dadurch davon gehört hat. Das wurde halt gemeldet, wir haben hier eine Leiche ohne Nieren und das zum Musafar zurückverfolgen konnte.
Ja, okay.
Das war vielleicht doof.
Naja, gut, aber derjenige, der das da abgelegt
hat. Nee, der wurde auch nicht gefunden.
Also, der war ja auch nicht der, der jetzt im Knast gelandet ist. Und das würde wiederum dafür sprechen, dass der tatsächlich nur ein Mittelsmann war, der für $250 pro Nase Leute
vielleicht
rekrutiert
aber der
hat.
Typ, der den da abgelegt hat, der wird auch kein hohes Tier gewesen sein, denke ich.
Ja.
So, der wird sich damit nicht die Finger schmutzig machen. Wahrscheinlich.
Na, hat er ja auch nicht. Hat sich ja verpisst.
Ja. Ich glaube, das sind so die Organisatoren und so.
Ja.
Ganz oben.
Okay.
Das Ding ist, es ist ja auch, jeder hat seinen Aufgabenbereich und das ist ja so eine Hasch-Hasch-Mentalität.
Ja.
Ne? Also es wird auch nicht kommuniziert untereinander viel.
Okay.
Darf auch nicht, weil ne, das sind immer Lücken, wo Informationen an falsche Leute geraten könnten.
Du hattest am Anfang gesagt, dass dieser Dr. Money gesagt hat, dass er nicht genau weiß, wie viele Leute für ihn arbeiten.
Richtig, und du weißt auch nicht genau, wer für was zuständig ist und man kennt sich untereinander vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht war dieser Typ, der den Leichnam vom oder den noch lebenden Körper von Faruk weggebracht hat. Vielleicht war es einfach nur ein Transporteur.
Mhm.
Vielleicht ist der für die Transportwege zuständig. Mhm. Vielleicht ist der dafür zuständig, dass die Organe von A nach B kommen.
Mhm.
Für die Entsorgung der Menschen, der Leichen zuständig. Man weiß es nicht. Der weiß aber vielleicht gar nicht,
dass der keine mehr
dass der gar keine Nieren mehr hatte.
Ja. Okay. Ja, ja,
das stimmt. Ist der Punkt.
Macht auch Sinn.
Oder, was auch sein kann, vielleicht wusste auch der Arzt nicht, dass Faruk keine Niere danach mehr hat, weil Faruk vielleicht erzählt wurde, so, die wächst nach. Und so, dann dachte sich Faruk vielleicht 5 Jahre nach der ersten Transplantation, wird jetzt wohl wieder da sein, dann habe ich ja jetzt wieder 2 Nieren, dann kann ich jetzt wieder eine verkaufen.
Stimmt schon. Sehr viele lose Enden. Ja, ja. Ja.
Du hast es eben schon kurz erwähnt. Und zwar würde ich im zweiten Schritt das Gedankenexperiment jetzt gerne noch ein bisschen weiter spinnen. Denn wie wir bereits gehört haben, handelt es sich bei einer Niere um ein Organ, von dem die meisten Menschen 2 haben und von denen man, wenn man gesund ist, mehr oder weniger problemlos eine abgeben kann. Aber was ist jetzt, wenn ein Organ benötigt wird, dessen Spende mit dem Überleben des Spenders nicht vereinbar ist? Wir gehen also zurück zum Szenario vom Anfang und ersetzen die benötigte Niere durch eine benötigte Bauchspeicheldrüse. Wenn nur ein Teil des Organs benötigt wird, ist eine Spende von einem lebenden Spender möglich. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, es wird ein vollständiges Pankreas benötigt. Wie würdest du in diesem Fall entscheiden? Wie viel ist dir dein Leben wert? Würdest du für dein Überleben den sicheren Tod eines anderen Menschen in Kauf nehmen?
Ist das eine Frage, die du mir
Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine dramatische Pause gemacht und wollte mal gucken,
ob was, ich was passiert. Tue. Mir kommt gerade ein anderes Gedankenexperiment in den Sinn, weil das, was ich jetzt gerade denke, ist ganz unstreitig und das kann ich so sagen, nein. Auf gar keinen Fall. Aber ich gehe jetzt mal gedanklich an eine Frage, von der ich mich auch schon oft gefragt habe, wie ich gehandelt hätte. Und ich gehe zurück in den Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Und ich habe mich da ganz oft gefragt, wenn ich unter Druck gestanden hätte, mein Leben bedroht gewesen wäre, wie hätte ich dann tatsächlich entschieden? Und ich glaube, dass viele damals nicht stark genug waren, auch moralisch nicht stark genug waren oder moralisch vielleicht stark genug gewesen wären, aber so gefürchtet haben und deren Überlebenswille so groß war, dass sie Dinge getan haben, die sie unter anderen Umständen nicht getan hätten.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte. Und es gibt ganz, ganz viele krasse Beispiele von Menschen, die Dinge getan haben, für die sie dann hingerichtet wurden. Und ich kann nur sagen, dieser Mut, ich weiß nicht, ob ich den gehabt hätte. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Und das ist halt tatsächlich dieses Ding. Und ich glaube, du kannst, wenn du nicht in der Situation steckst, Gott bewahre, Herr Gott, wirklich, also ich, Gott bewahre, sagen wir immer so, ich glaube überhaupt nicht an Gott, aber dieses, wer auch immer,
bewahre.
Bitte, genau, bewahre, so. Aber weiß man es, wenn man nicht in der Situation steckt, können wir uns überhaupt ein Urteil darüber erlauben? Das möchte ich einfach zu bedenken geben, dass ich nicht sicher bin, ob wir uns darüber ein Urteil erlauben können. So.
Ja, würde ich definitiv so unterschreiben. Ob du wirklich, wenn es drauf ankommt, wenn dein eigenes Leben auf dem Spiel steht, ob du dann noch so integer bist und sagst, ich sterbe lieber hier und jetzt, als das zu tun.
Weil, und da sind wir wieder bei der Distanz, wenn du das nicht weißt, wie weit ist dieser Mensch von dir weg?
Und wo genau kommt es her?
Wo genau kommt es her? Genau.
Ja.
Da sind wir wieder bei diesem bewussten Wegschauen.
Mhm.
Natürlich ist das auch noch wieder was anderes, als bei anderen Dingen bewusst wegzuschauen, weil du läufst mit diesem Organ rum. Wie glücklich kann dein Leben dann noch sein?
Auch das
die Frage möchte ich in den Raum stellen. Ist das lebenswert, wenn du das weißt, wenn das auf deinem Gewissen lastet und so?
Das ist mir in meiner Recherche auch aufgefallen. Die Anzahl an Menschen, die bereit sind, mit Journalisten zu sprechen, ist wahnsinnig groß, wenn es um die Leidtragenden, wenn es um die Spender geht. Alles, was danach passiert, seien es die Ärzte oder auch die Empfänger, super schwierig, da Leute zu finden, die öffentlich sagen oder bereit sind, mit Journalisten darüber zu sprechen.
Ja. Hast du gesagt, dass der Mann, der das Buch geschrieben hat, selber Journalist war?
Mhm.
Dann ist das auch wieder so, wo ich mir denke, ja, klar, du hast eine andere Entscheidung getroffen für dein Leben. Du hast darüber geredet, wie das für dich war.
Mhm.
Aber das ist vielleicht auch dem Berufszweig geschuldet.
Ja.
Einer entsprechenden Neugier und umgekehrt auch dem Bedürfnis, Neugier von Menschen zu befriedigen. Und auch eine gute Geschichte zu erzählen vielleicht.
Mhm.
Ohne jetzt irgendwem was unterstellen zu wollen, aber einfach so als Ansatz in den Raum geworfen.
Mhm.
Ja, ist sehr komplex.
In der Reportage Black Market Organs Trafficked with Mariana Fancella spricht ein Mann, der diese Frage mit einem ganz klaren Ja beantwortet hat. Es hat Monate gedauert, bis die Redaktion einen Menschen ausfindig machen konnte, der von sich sagt, mein Leben ist mir so viel wert, dass ich dafür den Tod eines anderen Menschen potenziell in Kauf nehmen würde. Und der sich zu einem Interview bereit erklärt hat. Hören wir mal rein, was er sagt.
Okay.
Ich habe getan, was ich getan habe, um zu überleben. Das ist nichts, was ich tun wollte. Und das ist auch nicht das Leben, das ich für mich gewollt hätte. In dieser Welt gibt es so viele Möglichkeiten, das zu bekommen, was man will, wenn man das Geld hat, sagt er. Mit wem genau er zusammengearbeitet hat, um das Organ zu bekommen und woher es stammt, möchte er jedoch nicht sagen. Das Gesicht hinter Sonnenbrille und Mundschutz versteckt, erklärt er vor laufender Kamera, ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Ich habe einfach das Geld und ich hab's getan. Es ist das Beste für dich und für mich, wenn wir uns diese Fragen einfach nicht stellen.
Da sind wir wieder bei dem bewussten Weggucken.
Er hat
ganz bewusst weggeguckt, um seinen eigenen Arsch zu retten. Und ich kann es niemandem zum Vorwurf machen.
Ja. Gezahlt hat er für das Pankreas über 500.000.
Mhm.
Also auch da werden die Preise höher, natürlich.
Je dringender es ist.
Richtig. Ja, und vor allem je schwieriger zu beschaffen.
Genau. Ja, genau. Mhm.
Ja, oder nicht je schwieriger, aber je größer die
Verluste auf der anderen Seite auch sind. Ja.
Genau. Mhm. Ja.
In meinem Kopf macht dann auch so, mein Kopf macht so Sachen wie, okay, also ein Menschenleben ist dann in dem Fall 1 Million wert? Eine 500.000 wert?
Mhm. Das Leben mancher Menschen ist 1 Million wert.
Mhm.
Mancher Menschen weniger, wieder anderer Menschen mehr. Auf diesem Markt.
Mhm.
Offensichtlich.
Ja, ich finde es halt nur so krass, weil das gerade so beziffert wird.
Mhm.
Weil es gerade konkret beziffert wurde in diesem Fall.
Ja.
Und es geht ja auch nicht um die Niere, von der man theoretisch 2 hätte und wo dann irgendwie man eine Chance auf Überleben hat, sondern da hat ein anderer Mensch sein Leben hergegeben für einen sehr konkret
hergegeben bezifferten. Sehr nett formuliert.
Lass mich das. Ja.
Es wurde jemandem
das
Leben genommen.
Ja, okay. Ich war jetzt gerade noch bei dieser Freiwilligkeit, die ich wieder in Anführungsstrichen setze. Das ist eine andere
Story. Die hört da auf.
Okay. Weil auch da gibt's natürlich vielleicht auch Szenarien, wo man
Familie.
Ja. Also da
mag es geben, sag ich dir, ist komplett die Ausnahme.
Okay. Habe ich nur gerade so. Ne, deswegen war ich da gerade noch so. Deswegen habe ich das so ungeschickt formuliert. Aber ja, es ist halt gerade krass so, er kriegt fast eine körperliche Reaktion in Form von Übelkeit.
Jetzt habe ich dir keinen Eimer hingestellt heute für die Folge.
Das habe ich gerade auch gedacht, aber Jesus, ich habe damit auch nicht gerechnet, aber ich dachte gerade so, okay, diese Bezifferung in Zahlen, konkret, weil man weiß, derjenige wird es nicht überleben können, weil ihm ein lebenswichtiges Organ fehlt. Das ist...
Es gibt 2 Möglichkeiten.
Mhm.
Die eine ist wesentlich harmloser. Entweder der Mensch ist schon tot.
Mhm.
Aber du hast 36 Stunden Zeit. Wenn überhaupt.
Genau.
Das ist absolute Maximum.
Ja.
Deswegen.
Aha.
Ne?
Aha.
Ja. Schwierig.
Ja. Okay.
Eines der berüchtigsten Kartelle Mexikos soll in den Organhandel verwickelt sein. Los Caballeros Templarios. Zu Deutsch die Tempelritter. 2014 kommt es zu einer Reihe an Festnahmen, da Mitglieder des Kartells Kinder entführt und ihnen die Organe herausgeschnitten haben sollen. Immer wieder berichten die Medien über im Urlaub verstorbene Touristen, deren Leichname mit fehlenden Organen zurück in die Heimat überstellt wurden. Britische Mutter sagt, Leichnam ihrer Tochter wurde in Mexiko ausgenommen, schreibt der Mirror. Und eine Schlagzeile der britischen Internetzeitung The Independent lautet: Mann, der in Mexiko starb, kehrte ohne Gehirn, Magen und Herz zu seiner Familie zurück. Vor allem bekannt in Deutschland ist der Fall Mike Mansold. 2016 kommt der 17-Jährige während eines Urlaubs auf Malta ums Leben. Gemäß der Umstände seines Todes sieht zunächst alles danach aus, als wäre der Reisende mit seinem Mountainbike verunglückt. Doch stellen Behörden wenig später fest, dass seiner Leiche fast alle Organe fehlen. Bei seinem Fund wiegt der Leichnam nur noch 16 Kilogramm. Die Frage, ob Mike Mansold ein Opfer von Organhandel geworden sein könnte, bleibt jedoch rein spekulativ und äußerst fragwürdig. In Europa führen die Spuren des Organhandels in der Regel gen Osten. Fälle aus Russland, der Ukraine und den Balkanstaaten sind bekannt. Doch auch Süditalien steht hin und wieder unter Verdacht, in Netzwerke des illegalen Organhandels involviert zu sein. So gibt es kein Eisen, das für die italienische Mafia zu heiß zu sein scheint. Und sie verfügt über die benötigten logistischen Mittel und Netzwerke, um Organe schnell und effizient zu transportieren. Doch sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich beim Organhandel, anders als bei dem Geschäft mit Drogen, um einen hochtechnisierten und außerordentlich zeitkritischen Vorgang handelt. Organe müssen unter streng kontrollierten Bedingungen entnommen, gelagert und innerhalb eines engen Zeitfensters von maximal 36 Stunden transplantiert werden. Malta als Insel stellt hier ein zusätzliches logistisches Hindernis dar. Der Transport von Organen müsste über den Luft- oder den Wasserweg erfolgen, was den Prozess erheblich komplizieren und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handelns verringern würde. Malta gilt also, nicht zuletzt aufgrund der geografischen Lage, nicht gerade als ein Hotspot für Organhandel. Also raus aus Italien und zurück nach Südamerika. Der Untergrund Kolumbiens wird von dem gefürchteten Verbrechersyndikat Clan del Golfo regiert. Besonders verbreitet sind seine Anhänger in der Gemeinde Turbo. Sage und schreibe 80% der Bevölkerung sollen hier in die Aktivitäten des Drogenhandels involviert sein. Zudem gilt Turbo in Kolumbien als Epizentrum des Organhandels. Hier arbeitet ein Mann, der sich selbst El Desguazador nennt. Ein Begriff, der in Kolumbien für Leute verwendet wird, die kaputte Autos ausschlachten. Auch er hat sich dazu bereit erklärt, in der Reportage Black Market Organs vor die Kamera zu treten. Natürlich vollständig verschleiert. Er ist Mitglied des Del Golfo-Clans und es wird schnell klar, El Desguazador ist ein Freund klarer Worte. Seine Aufgabe sei es, Menschen zu töten und ihnen die Organe zu entnehmen. Laut eigener Aussage tue er dies an lebendigem Leibe seiner fixierten Opfer. Er sei von einem Arzt angelernt worden, dem er seither assistiere. Bei den Opfern handele es sich in der Regel um Immigranten, die er zuvor auf offener Straße aufgegriffen hat. Vor der Organentnahme würden sie von der Bande an verschiedenen Orten für Bluttests festgehalten werden. Und sobald jemand mit einem Kunden kompatibel ist, wird geschnitten. Sollte ein Gefangener mal nicht kompatibel sein, müsse er dennoch sterben. Denn zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits viel zu viel gesehen und das Risiko, sie einfach laufen zu lassen, sei viel zu groß. Entnommen werden Nieren, Lebern und teilweise auch Hauttransplantate und zusammen mit Kokain werden die Organe dann über den Wasserweg in andere Regionen transportiert, vor allem in die USA, aber auch nach Panama, Mexiko und Brasilien, erklärt er. Auf die Frage, wie viele Menschen er bereits getötet habe, antwortet er Dutzende und pro erledigten Job verdiene er zwischen 15 und 20.000 Dollar. Für wie viel die Organe verkauft werden, wisse er nicht. Das sei Geschäftsgeheimnis des Bosses. Das Interview lässt die Journalistin Mariana Fanzella sprachlos und voller Unglauben zurück. Um seine Aussagen zu belegen, hatte El Desguazador ihr noch ein Video einer Extransplantation auf seinem Handy gezeigt. Ein medizinisches Setting, ein toter, geöffneter Körper und vier Hände, die grob ihre Arbeit verrichten. Doch ist Skepsis, was die wilden Geschichten des Zerstörers betrifft, in jedem Fall angebracht, denn Ego und das Bedürfnis, sich profilieren zu müssen, scheint auf dem Schwarzmarkt allgemeinhin eine große Rolle zu spielen. Anders würde sich auch nicht erklären lassen, warum Personen, die offensichtlich tief in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, sich dazu bereit erklären, mit Journalisten zu sprechen und vollumfängliche Geständnisse vor laufenden Kameras abzugeben. Also alles nur Show? Oder die Verweigerung des menschlichen Verstands, das vollumfängliche Ausmaß an Grausamkeit zu begreifen, zu denen manche Individuen fähig sind?
Ich finde es echt krass, dass dieser Typ ein Interview gegeben hat.
Mhm.
Also das ist so eine der ersten
Auch ganz verschleiert
Gedanken.
Natürlich. Ne?
Ja, völlig egal. Aber
krasser finde ich es, dass sich eine Journalistin mit dem getroffen hat.
Finde ich total, aber ich finde es trotzdem irgendwie krass, dass er sagt, ja, okay, dann rede ich mit dir darüber so.
Mhm. Das ist es halt. Ne? Diese Ego-Sache, das ist der Grund, warum so Leute überhaupt reden, weil die irgendwie
sich darüber profilieren wollen.
Ja.
Also ich bin der krasse Ficker irgendwie.
Absolut.
Ja,
deswegen halt ein bisschen Skepsis ist an dieser Stelle angebracht, glaube ich.
Denke ich auch. Übrigens habe ich noch gedacht, nee, das mit der Journalistin, ja, ich hätte richtig Schiss gehabt, weiß nicht. Also ich glaube, es gibt Menschen, die leben ihren Beruf so sehr, dass sie viele Risiken auf sich nehmen. Aber du hast gerade von einer gewissen Personengruppe gesprochen, die halt auch dafür zur Verfügung gestellt wird von den Leuten, die das machen, also die sich das zur Verfügung holen, quasi.
Mhm.
Und die Journalistin wird ja vermisst. Die weiß ja, also es wissen ja Leute, wo die hingeht. Also, weißt
Ach
du, also
so.
Potenziell meine ich. Das heißt, ich glaube, das ist nicht so unsafe, wie man sich das denkt. Vor allem, wenn da jemand ist, der so ein Ego-Geficke haben will.
Der will auch, dass
das
nach außen getragen
wird. Und ich glaube, sie hatte viele Dinge auf ihrer Seite, die dafür sorgten, dass sie da einigermaßen
sicher
war.
Bestimmt. Und allein,
ne?
Sie hat ja immer ein Kamerateam dabei.
Genau.
Man muss halt auch sagen, also ich glaube, es ist niemals wirklich klug, Journalisten mitzunehmen, weil das fällt auf.
Genau,
und
das meine ich. Das fällt auf jeden Fall auf. Insbesondere, wenn das Menschen sind, die so investigativ tätig sind, dann sind das keine unbeschriebenen Blätter in ihrem Herkunftsland oder so.
Mhm.
Das heißt, die stehen auch in der Öffentlichkeit ein Stück weit und so.
Mhm.
Das würde auffallen.
Ja.
Und das ist halt anders als eine Personengruppe von Menschen, die nicht in ihrem Heimatland sind, die Familie in anderen Ländern haben, die vielleicht auch nicht so viel Kontakte haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach echt ein großer Unterschied. Und deswegen finde ich es halt umso krasser, so dass überhaupt diese Menschen sich halt für ein Interview zur Verfügung stellen und sagen, yo, ich bin der Wrecker, so was irgendwie auf Deutsch bedeutet, ich schlachte Wracks aus oder ich schlachte Körper aus in dem Fall halt, ne?
Mhm.
Und in dem Fall halt nicht Autos, die halt Schrott sind. So.
Mhm.
Irgendwie.
Ja.
Puh.
Wir verlassen Südamerika und blicken nach China. Auch hier nimmt der Organhandel große Ausmaße an. Doch soll nicht etwa kriminelle Banden dahinter stecken, sondern die Regierung. Durch den Einsatz von Whistleblowern fand das China-Tribunal, eine nichtstaatliche Non-Profit-Organisation, extra für die Untersuchung des Organraubs in China gegründet, heraus, dass Organe von Hinrichtungsopfern im großen Stil an Kunden aus dem Ausland verkauft werden. Anschließend werden die Kunden dann nach China gebracht, wo ihnen die Organe transplantiert werden. Seit 2007 ist Transplantationstourismus in China verboten und von offizieller Seite werden in der Volksrepublik seit 2015 auch keine Organe von Hinrichtungsopfern mehr transplantiert. Komisch ist jedoch, dass, obwohl die Bereitschaft zur Organspende unter der chinesischen Bevölkerung aufgrund der Kultur stark gegen Null läuft, China trotzdem eines der größten Organtransplantationsprogramme der Welt hat. Zwischen 1977 und 2009 haben sich nur 130 Personen freiwillig als Organspender gemeldet. Im Jahr 2010 startete das chinesische Rote Kreuz dann eine landesweite Initiative, um freiwillige Organspender zu gewinnen, doch hatten sich nur 37 Personen registriert. Erst als finanzielle Anreize angeboten wurden, die jedoch nach WHO-Standard verboten sind, gab es etwas mehr freiwillige Spender. Statistiken zeigen, dass China trotz des fehlenden freiwilligen Organspendesystems über Jahre hinweg hohe Transplantationszahlen aufweist. Es gibt zahlreiche Berichte und Untersuchungen, die nahelegen, dass die chinesische Regierung systematisch Organe von inhaftierten Falun Gong-Anhängern entnimmt, oft ohne deren Zustimmung, um die hohe Nachfrage auf dem Transplantationsmarkt zu bedienen. Falun Gong, auch als Falun Dafa bekannt, ist eine spirituelle Bewegung, die in den 1990er Jahren in China populär wurde. Die Kombination aus meditativen Übungen und moralischen Lehren zog Millionen Anhänger an. Doch seit 1999 verfolgt die chinesische Regierung die Bewegung rigoros, da sie als Bedrohung für die politische Stabilität wahrgenommen wird. Millionen Falun Gong-Praktizierende werden seither inhaftiert, gefoltert und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Berichte legen nahe, dass viele der Gefangenen als Quelle für Organe dienen. Nicht zuletzt, weil die Anhänger dieser Bewegung aufgrund ihrer Gesinnung einen sehr gesunden Lebensstil pflegen und sich dadurch bestens als Spender eignen. Experten wie die Mitglieder des unabhängigen China-Tribunals sowie Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch bestätigen, dass das chinesische Transplantationssystem auf unethischen Praktiken basiert. Die ungewöhnlich kurzen Wartezeiten für Organe wie Herzen, Nieren und Lebern in China sind ein starkes Indiz für ein Netzwerk, das Organe auf Abruf bereitstellt. Während Patienten in anderen Ländern Monate oder Jahre auf ein passendes Organ warten, erhalten Patienten in China innerhalb von Tagen eine Transplantation. Ehemalige Häftlinge berichten, dass sie medizinischen Untersuchungen unterzogen wurden, die offenbar darauf abzielten, ihre Organe auf Transplantationstauglichkeit zu prüfen. Und Whistleblower, darunter Ärzte und Klinikmitarbeiter, bestätigen, dass Falun Gong-Praktizierende gezielt als Organquelle ausgewählt werden. Dr. Enver Toti war als Whistleblower für das China-Tribunal tätig. Heute lebt er im politischen Exil in London und hält sich als Uber-Fahrer über Wasser. Als er noch als praktizierender Arzt in China tätig war, kam eines Tages sein damaliger Chefarzt auf ihn zu und fragte ihn, ob er Lust auf etwas Verrücktes hätte. Zusammen mit einem Assistenzarzt und einer Krankenschwester fuhren die beiden dann zum Hinrichtungsplatz. Als sie dort ankamen, lagen bereits 10 leblose Körper auf dem Boden. Sie alle trugen Gefängniskleidung und hatten rasierte Köpfe sowie ein Einschussloch am Hinterkopf. Dr. Toti wurde von seinem Chef dazu aufgefordert, einem Mann beide Nieren und die Leber zu entnehmen. Ihm hatte man in die Brust geschossen und er lebte noch. Sein Chefarzt habe ihm Schere und Skalpell gereicht und mach schnell zu ihm gesagt. Und Toti fing an zu schneiden. Solche Operationen wurden in China bis zum Jahr 2015 legal vom Staat gefördert. Dr. Toti begründet das mit der Gehirnwäsche, der man in China von klein auf unterzogen werde. Es gilt die Annahme, wer hingerichtet wird, muss ein Staatsfeind sein und hat damit sein Recht auf körperliche Integrität verwirkt. Seit 2015 behauptet die chinesische Regierung, dass alle Organe von freiwilligen Spendern stammen. Doch gibt es berechtigten Grund zu der Annahme, dass diese Behauptung nicht der Wahrheit entspricht. Denn eine unabhängige Überprüfung des chinesischen Transplantationssystems wird nach wie vor nicht zugelassen. Experten reden von einem systematischen Organraub, der auch als Harvesting bezeichnet wird, und einem Völkermord vor den Augen des internationalen Rechts. Doch werde dieser billigend in Kauf genommen, weil alle Welt Angst vor China hat. Und an der Stelle erinnern wir uns natürlich auch an den Skandal, an den Körperweltenskandal, wo Hinrichtungsopfer aus China, wenn auch seitens der Ausstellung unwissentlich, aber an Körperwelten verkauft worden sein sollen.
Boah, Jesus, ich find's so krass. Auch mit dem, man hat Angst vor China, ja. Das möchte ich auch noch unterstreichen, weil das irgendwie auch so ist. Mhm. China hat einen Ruf, der durchaus abschreckend ist,
mhm.
so, und der durchaus ängstigend ist irgendwie mhm. im Umgang mit seinen Bürgern. Mhm. Da ist es aber auch so, dass ich sagen muss, also das ist halt wirklich, wirklich krass irgendwie. Aber da muss ich trotzdem sagen, Natürlich, also das müssen wir ja immer mal sagen, kurz um das auch da nochmal ein Disclaimer reinzusetzen. Wir haben natürlich auch eine gefärbte Berichterstattung.
Natürlich.
Wir wissen nicht, wie es den Leuten da geht. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der in China lebt. Und
ich folge einem Influencer, der nach China ausgewandert ist.
Ah ja, okay. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist. Wie ist es denn mit den Menschen, die da von Anfang an Teil der Community sind? Hm. Und wie fühlen die sich? Geht's denen schlecht? Nur weil, also ich finde halt immer, es ist so ein bisschen, das ist so, wir haben ja vielfach auch so eine Arroganz in der westlichen Welt, die halt irgendwie sagt so, unser Lebensstil ist das, was alle brauchen. Ich will mir kein Urteil darüber erlauben, aber worüber ich mir ein Urteil erlauben will, ist das, was du jetzt erzählt hast gerade. Und das ist halt wirklich krass.
Also ich bilde mir ein, ich weiß es natürlich auch nicht, dass man in China ein gutes Leben führt, solange man sich an die Regeln der Regierung hält.
Ja, na klar, genau.
So.
Ja, klar.
Genau.
Klar. Genau, aber du weißt ja auch nicht, also trotzdem ist es ja so, wenn du indoktriniert wirst von Kindesbeinen an, inwieweit guckst du nach links und rechts und inwieweit kommst du überhaupt auf die Idee, etwas zu tun, was nicht der Regierung entspricht? Und inwieweit stört es dich dann überhaupt? Weil das halt zu deiner Kultur gehört.
Ja, na klar, eben. So. Deswegen, in der Regel stört es dich wahrscheinlich nicht. Genau. Außer du hast irgendein rebellisches Sentiment in dir drin. Du guckst so viel nach links und rechts und besitzt die Audacity, dir ein VPN oder so zu,
zu
installieren.
Nicht, ne? So. Mhm. Aber also ich, das ist echt eine krasse Story auch. Also,
Doch wir wollen nicht nur mit den Fingern auf andere zeigen, sondern uns natürlich auch das Geschäft mit den Organen in Deutschland ansehen. Wie wird Organspende hier geregelt? Denn eigentlich stehen wir in Deutschland ja auf der Sonnenseite des Lebens. Denn wir sind wie so oft diejenigen, die von diesen unmoralischen Angeboten und der Armut anderer Menschen profitieren. In Deutschland ist die Organspende und Transplantation streng geregelt und durch ein umfassendes System aus gesetzlichen Vorgaben, Organisationen und Kontrollmechanismen abgesichert. Grundlage ist das Transplantationsgesetz, das die Bedingungen für die Organentnahme, die Vermittlung und die Transplantation definiert. Es setzt ethische Standards und legt fest, wer zur Organspende berechtigt ist. Deutschland folgt dem Prinzip der Entscheidungslösung. Das bedeutet, dass Organe nur entnommen werden dürfen, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten zugestimmt hat oder die Angehörigen einwilligen. Die Feststellung des Hirntods ist ein zentraler Schritt im Prozess. Der Hirntod wird durch den vollständigen und irreversiblen Ausfall aller Hirnfunktionen definiert und muss von zwei unabhängigen, erfahrenen Ärzten diagnostiziert werden, die nicht an der Transplantation beteiligt sind. Jeder Schritt der Untersuchung wird dabei sorgfältig dokumentiert. Man hört ja, finde ich hier, sehr, sehr oft das Argument, ja, aber was ist denn, wenn bei mir als eingetragener Organspender die Geräte vorzeitig abgestellt werden? Fakt ist, wenn ihr Organspender seid, bleiben im Falle eines Hirntods die Geräte viel länger an, nämlich so lange, bis die ganze Extransplantation gelaufen ist. Stirbst du einfach so an einem Hirntod und bist kein Spender, werden die Geräte nachdem die Diagnose steht, ausgestellt. Also das Argument hinkt so ein bisschen. In dem Krankenhaus, wo ich früher gearbeitet habe, wurden Extransplantationen durchgeführt. Mhm. Die sind meistens nachts, weil da sterben Leute anscheinend irgendwie häufiger. Und jetzt auch nochmal im direkten Vergleich zum Kfz-Mechaniker. Ich selber war nie bei einer dabei, aber ich habe von Kolleginnen gehört, dass es wohl eine sehr andächtige und respektvolle Atmosphäre ist.
Mhm.
So.
Das glaube ich auch.
Ja, das ist schon so. Nach der Feststellung des Hirntods und der Zustimmung zur Spende wird der Fall an die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kurz DSO, gemeldet. Die DSO koordiniert den gesamten Ablauf der Organspende und sorgt für die medizinische Betreuung des Spenders bis zur Organentnahme. Die Vermittlung der Organe erfolgt anschließend über Eurotransplant, eine internationale Organisation mit Sitz in den Niederlanden. Eurotransplant führt eine zentrale Warteliste und gleicht die Daten des Spenders, wie die Blutgruppe, die Gewebemerkmale und die Dringlichkeit, mit den wartenden Patienten auf der Liste ab. Die Vergabe der Organe erfolgt also nach medizinischen und ethischen Kriterien, also nach Dringlichkeit, Erfolgsaussicht und Wartezeit. Die Extransplantation des Organs erfolgt in einer sterilen Umgebung durch ein spezialisiertes Team. Dabei wird jeder Schritt streng dokumentiert und die Organe werden in geeigneten Behältern transportiert. Während des Transports werden die Organe von Eurotransplant überwacht und getrackt, um eine lückenlose Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Die Transplantation selbst findet in einem der 46 zugelassenen Transplantationszentren in Deutschland statt. Um die Qualität zu sichern, wird der gesamte Prozess der Organspende und Transplantation umfassend dokumentiert und regelmäßig geprüft. Alle relevanten Daten werden an das Transplantationsregister gemeldet, um Transparenz zu gewährleisten. Die Bundeskammer und der GKV-Spitzenverband überwachen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Nach der Transplantation erfolgt eine regelmäßige Nachsorge der Empfänger, um die Funktion des transplantierten Organs sowie mögliche Abstoßungsreaktionen zu überwachen. Und die Ergebnisse der Nachsorge werden dann anonymisiert, ausgewertet und fließen in die Qualitätssicherung mit ein. Und dieses engmaschige und kontrollierte System soll sicherstellen, dass die Organspende in Deutschland ethisch vertretbar, medizinisch sicher und transparent abläuft.
Okay, so viel zur Theorie. Bist du über irgendwas gestolpert, was auch in Deutschland auf illegale Organtransplantationen hindeutet?
Selbstredend.
Ah ja, immer toll. Aber
ich muss wirklich sagen, ich habe schon viele Diskussionen geführt von Leuten, so ja, wer weiß, was, ob das wirklich alles so nach den Regeln läuft. Ich sehe es in einem deutschen Krankenhaus wirklich als schwierig. Gut, jetzt war ich auch noch nie in so einer richtig kleinen Privatklinik. Aber wie gesagt, allein von den Transportwegen. I don't know. Aber ich glaube, es ist hier, das durchzukriegen, das will in Deutschland schon was heißen. Ich möchte es nicht komplett ausschließen, aber dieses, ich kaufe von einer Bande der organisierten Kriminalität ein Organ und lass mir das hier in einer Privatklinik einsetzen. Ich halte das für schwierig. Nicht für ausgeschlossen, aber für schwierig. Und im normalen Krankenhausgeschehen, wo wir, wenn wir Spender wären, wo wir uns dann ja befinden würden, halte ich es für nahezu ausgeschlossen.
Okay.
Auf diese Weise. Weil ich glaube, man unterschätzt immer, wie viele Köche an ein so einer Sache beteiligt sind und wie viele Augen das alles mitverfolgen und wie kleinschrittig das alles ist. Aber damals, als ich noch im Krankenhaus tätig war, habe ich hörensagend etwas aus einer anderen, mehr oder weniger benachbarten Klinik mitbekommen durch den Krankenhausbuschfunk, was letzten Endes überhaupt der Auslöser war, warum ich diese Folge gemacht habe. Hier.
Ach.
Und zwar ist mir zu Ohren gekommen, dass eben der Chefarzt der Allgemeinchirurgie besagter Klinik irgendwie in Organhandel involviert sein soll und dass es da irgendwas gibt. Und ich habe das dann gegoogelt und recherchiert und bin fündig geworden. Wir gucken mal. Und zwar handelt es sich bei den Vorwürfen nicht um Organhandel im klassischen Sinne, so wie wir heute zuhauf davon gehört haben. Aber verwerflich ist es allemal, denn 2007 gerät der Chefarzt der Allgemeinchirurgie des Uniklinikums in Essen, Christoph Brölsch, in den Fokus der Justiz, weil er beschuldigt wurde, von Patienten finanzielle Zahlungen für schnellere Behandlungen und Organtransplantationen gefordert zu haben. Diese Praxis verstößt gegen das Transplantationsgesetz, das die Kommerzialisierung von Organtransplantationen strikt verbietet. Und die Ermittlungen führten schließlich zu seiner Anklage wegen Bestechlichkeit, Nötigung und Betrugs. Im Jahr 2008 wurde Brölsch vom Landgericht Essen zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt, da das Gericht es als erwiesen ansah, dass der Arzt in mehreren Fällen von Patienten oder deren Angehörigen Geldbeträge angenommen hatte, um ihnen bevorzugten Zugang zu verschiedenen medizinischen Leistungen zu verschaffen. Vor diesem Skandal hatte Brölsch der Transplantationschirurgie große Dienste erwiesen, doch wirft seine Verurteilung natürlich einen nicht zu übersehenden Schatten auf sein Lebenswerk und hat natürlich auch dem Vertrauen in die Transparenz und die Integrität des Gesundheitswesens geschadet und einmal mehr gezeigt, wie wichtig strenge Kontrollen und klare ethische Richtlinien sind, wenn es um ein so sensibles Thema wie Organspende und Transplantation geht. Am 12. Februar 2019 verstarb Christoph Brölsch dann im Alter von 74 Jahren in Düsseldorf. Der hat Patienten also gesagt, wenn sie Betrag meistens zwischen 5.000 und 10.000 Euro auf dieses Spendenkonto überweisen. Und das ist der Punkt. Du kannst in Deutschland vielleicht nicht Organhandel betreiben wie in anderen schlechter organisierten Ländern. Aber was du machen kannst, ist Befunde fälschen als Arzt und die Dringlichkeit erhöhen und dafür sorgen, dass du einen Platz weiter oben auf der Spenderliste kriegst. Das kann ein Arzt machen. Und da hat es offensichtlich und wird es sicherlich Bestechungsversuche geben oder Angebote. Ja. Und er hat eben von Patienten verlangt oder also Nötigung, klingt auch nach Druck machen, hat anscheinend verlangt, wenn sie die wollen, dass ich die OP dann und dann durchführe, dann überweisen sie.
Oder wenn sie wollen, dass ich entsprechende Befunde schreibe.
Genau, dann.
Und dass ich die Dringlichkeit nicht unter den Tisch fallen lasse, so ungefähr.
Genau, dann überweisen sie das auf dieses Spendenkonto. Er selbst hat diese Vorwürfe abgewiesen und hat gesagt, das wäre wirklich einfach nur ein Forschungsspendenkonto gewesen und hätte halt einfach so diese Spenden erhalten.
Ja, aber dann müsste er ja auch nachgewiesen haben, in welche Forschung das Geld geflossen ist. Weil wenn, ne? So.
Es ging natürlich auch alles am Finanzamt vorbei. Steuerhinterziehung und so war da auch noch involviert. Ja, also das ist tatsächlich die Form von Betrug, die auch hier in Deutschland zu finden ist. Und ich glaube auch das nicht allzu selten.
Mhm. Ja, Menschen sind bestechlich.
Mhm.
Und was Menschen, die um das Leben ihrer Angehörigen oder ihres eigenen fürchten, sind bereit, viel Geld zu bezahlen.
Das auf jeden Fall. Weißt du, was ich nicht in meinen Kopf reinkriege? Also erstmal, und das ist eine Sache, das habe ich schon immer gesagt, Chefärzte, die dafür sorgen, dass das Krankenhaus gutes Geld macht, sind unantastbar. Dieser Arzt wurde nicht vom Dienst suspendiert, nachdem der Verdacht aufkam, weil die Klinik dann zu hohe Einbußen gehabt hätte. Und was ich noch weniger verstehen kann, wenn du renommierter Chefarzt einer Klinik bist, dann hast du das finanziell, weiß Gott, nicht nötig. Woher diese endlose Gier, sich noch weiter bereichern zu wollen?
Ja, verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die kriegen den Hals nicht voll.
Nee, aber ich verstehe nicht, warum nicht. Warum kriegst du den Hals nicht voll? Das verstehe ich nicht. Jesus.
Ich kann es auch nicht sagen.
Weißt du, bei Leuten, die ihre Nieren verkaufen, kann ich es verstehen. Bei Leuten, die die Nieren kaufen, kann ich es irgendwie verstehen. Mhm. Bei Leuten, die meinetwegen aus der Not auch Leute rekrutieren, die bereit sind, eine Niere zu verkaufen. Das kann ich irgendwie auch noch verstehen, wobei, weil es auch die Not ist. Aber wenn du doch schon ein Einkommen von, was weiß ich nicht, also alles über 10.000 Euro jeden Monat ist lächerlich.
Mhm.
Also was willst du damit?
Was willst du noch?
Ja, was willst du noch? Naja, okay. Studien zufolge erwirtschaftet der Handel mit Organen weltweit etwa 1,7 Milliarden Dollar jährlich. Dabei lassen sich seine Spuren nur schwer zurückverfolgen. Die Spender stammen häufig aus den ärmsten Schichten der Gesellschaft. Menschen, die keine andere Wahl sehen und ihren eigenen Körper und ihre Gesundheit opfern. Diese Betroffenen haben weder die Mittel noch das Interesse, gegen die Täter vorzugehen. Nicht zuletzt, weil sie sich mit dem Verkauf eines Organs selbst strafbar gemacht haben. Optimistischen Schätzungen zufolge erfolgen etwa 10% aller weltweit durchgeführten Transplantationen mit Schwarzmarktorganen. Eine Zahl, die aufgrund einer enormen Dunkelziffer wahrscheinlich noch weitaus höher ist. Der illegale Organhandel ist ein Spiegelbild globaler Ungleichheit. Die wohlhabenden Staaten befeuern die Nachfrage und die Körper mittelloser Menschen werden zur Ware, aus der das organisierte Verbrechen Profit schlägt. Armut und Konflikte in wirtschaftlich instabilen Regionen verstärken das Problem und sorgen für gewaltige Flüchtlingsströme, aus denen wieder neue Opfer hervorgehen. Menschen werden entwurzelt und verlieren ihre Stimme. Und eigentlich sind wir es, die sich am Ende die Frage stellen müssen, ob der Tausch Organ gegen Geld überhaupt ethisch vertretbar sein kann oder ob er nicht doch immer mit Druck und Zwang verbunden ist. Es braucht nicht nur stärkere Gesetze, sondern vielleicht sogar eine unabhängige globale Strafverfolgungsbehörde, die die interkontinentalen und internationalen Netzwerke organisierter Verbrechersyndikate Schritt für Schritt zurückverfolgt und die skrupellosen Organhändler sowie Ärzte ohne jeden Berufsethos aus dem Verkehr zieht. Und über all dem steht die zentrale Frage, ob das Geschäft mit dem Menschen überhaupt aufzuhalten ist, solange ein so massives Gefälle zwischen benötigten und gespendeten Organen besteht, während Wartelisten immer länger werden.
Ich komme nicht klar. Tatsächlich hast du einen Gedanken erwähnt, der mir direkt am Anfang schon durch den Kopf geschossen ist. Es ist ein Symbolbild für vieles, was auf der Welt passiert, nämlich für die Ausbeutung.
Und soziale Ungleichheit.
Ja, soziale Ungleichheit, genau, und daraus resultierende Ausbeutung.
Ja.
Insbesondere sozial und wirtschaftlich schlechter gestellter Länder durch die westliche Welt.
Mhm.
Weil hier einfach die Kohle sitzt.
Ja.
Und das gibt's in so vielen Bereichen.
Auf jeden Fall.
Und daraus erwächst auch eine große politische Diskussion, die wir ja an der Stelle auch gar nicht führen, weil wir uns immer zurückhalten, was solche Sachen betrifft.
Genau.
Aus gutem Grund.
Weil das hier nicht seinen Platz hat.
Das hat seinen Platz hier nicht.
Ja. Ich fühle mich dazu auch, um ehrlich zu sein, nicht gerade berufen.
Insbesondere auch nicht, weil einfach auch oftmals Informationen fehlen. Und ich denke mir halt ganz oft so,
gefährliches Halbwissen.
Digga, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich habe das Wissen nicht.
Richtig.
Und trotzdem ist das, glaube ich, unstrittig, dass seit Jahrhunderten eigentlich Ausbeutung passiert, im großen Stil, was auch dazu führt, dass die Länder reihenweise zusammenbrechen, dass es große Flüchtlingsströme gibt.
Dass organisiertes Verbrechen immer mehr die Überhand gewinnt und teilweise ganze Länder von Banden organisierter Kriminalität regiert werden, ganze Staaten.
Ja. Dinge, die man, wenn man sie zu Ende denkt, durchaus verantwortlich machen kann für schlaflose Nächte, weil das halt ein ganz großes Weltschmerzding ist.
Ist ein Weltschmerzthema, das hat einen wahnsinnigen Rattenschwanz und das ist unfair auf so vielen Seiten. Ja. Es liegt Leid auf allen Seiten.
Total. Und da muss man weiterhin auch noch sagen, es ist unfair auf so vielen Seiten und nicht zu vergessen, wir sind beim Thema Organhandel. Die Menschen, die ein Organ brauchen, auch auf deren Seite ist es verdammt unfair, weil die einfach auch nichts dafür können und sich ihren Weg, ich muss an dieses Interview denken, mit dem Mann, der gesagt hat, ja, ich habe mein eigenes Leben über das Leben eines anderen gestellt und ich hätte mir diesen Weg nicht ausgesucht, hätte ich eine andere Wahl gesehen für mich. Du kannst auch nicht die Moralkeule schwingen über irgendwen, außer über diejenigen, die sich das zunutze machen.
Genau.
Aber spinn das mal weiter. Das ist ja auch wieder, die machen sich das zunutze. Ja, es gibt eine geringe Überlebenschance aufgrund der Tatsache, wie diese Transplantationen ausgestaltet sind. Aber sie machen sich das zunutze. Und letztendlich gibt es wahrscheinlich doch ein paar Menschen, wo das halt glückt auf beiden Seiten. Und dann gibt es einen Menschen, der eine Niere weniger hat und einen Menschen, der die Niere hat, die ihm dann dazu verhilft, wie in dem Buch, was du gelesen hast, oder was du gerade noch dabei bist zu lesen, wo es eben glückt und wo man das Leben eines Menschen rettet dadurch und trotzdem Bereicherung auf Kosten eines Menschenlebens ist absolut verurteilenswert, aber es ist so, ne, also du kannst gar nicht, es gibt an dieser Stelle keinen Full-Circle-Moment mehr.
Nee, gibt's nicht.
Weil man einfach keinen Schluss ziehen kann, der in irgendeiner Weise moralisch clean ist.
Wir könnten sagen, alles klar, Ich bin final erkrankt. Es ist, wie es ist. Entweder kriege ich auf fairem Weg ein Spenderorgan oder nicht. Und dann ist das mein Schicksal. Und wenn alle so denken würden, gäbe es keine Nachfrage mehr auf dem Markt.
Aber da macht uns ja der Überlebensinstinkt
genau, aber durch die Rechnung. Überleben ist ein Instinkt.
Ja.
Und wenn es dann nun mal einen Weg gibt, dann gibt es da auch Leute, die bereit sind, den zu gehen.
Genau.
Mit allem, was dazugehört. Ja. Es ist auch kein einfacher Weg, glaube ich, weil du bist schwer krank.
Ja.
Du musst noch durch die Gegend reisen. Ja. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich so eine Sache, wenn du da einmal eingewilligt hast, das wurde in dem Buch auch so beschrieben, wie ich das bisher verstanden habe. Du hast wirklich ab einem gewissen Punkt das Gefühl, das entgleitet dir komplett, du hast überhaupt keine
Point
Kontrolle
no
mehr. Und du, genau, ja. Und du weißt nicht mehr, was du tun soll. Mhm. Also du machst einfach, du bist einfach die Marionette derjenigen, die da die Fäden ziehen und machst, was die dir sagen. Ja, weil es halt kein, das ist eine Einbahnstraße. So. Apropos Fäden. Meiner ist weg.
Mhm. Hör mal, es ist ja auch ein hartes Thema gewesen jetzt.
Ist es. Das war auch wieder so, wo ich gemerkt habe bei der Recherche, so boah,
tut
übel.
Nicht gut. Ja.
Übel einfach auch. Wirklich Dinge, die mich sehr, Schicksale, die mich sehr mitgenommen und sehr erschüttert haben. Weil halt eben, wie gesagt, auf allen Seiten wird nur noch mehr Leid geschürt. Jetzt gibt es natürlich Gesetzesentwürfe oder so, die eventuell diskutiert werden. Was ist, wenn jeder direkt Organspender ist, außer du entscheidest dich dagegen? Mhm. Das heißt, ich müsste, also wir alle sind Organspender.
Ja, ja. Also ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Und die möchte ich auch ganz klar sagen. Mhm. Ich bin dafür.
Dass jeder erstmal Organspender ist.
Weil du darfst ja auch Nein sagen.
Ja, natürlich.
Und du
es
musst,
wird
du willst,
das stimmt,
du
aber
darfst
das ist
Nein sagen.
Ja, eben das
und,
ist, und das
du darfst
ich
Nein
gut,
sagen und
dass
ich,
der Mehraufwand im Nein sagen besteht und nicht im Ja sagen.
Ja, genau.
Ja,
genau. Das ist okay
ganz
für
smart.
Mich. Das finde ich okay. Also weil ich halt auch, also ich habe auch zum Organspenden eine ganz klare Meinung. Ich
möchtest
bin dafür.
Du, die du bist dafür.
Ich
hast
gebe
du einen Organspender?
Ja.
Ah, du hast einen. Okay.
Ja, und da ist alles auf grün. Weil ich mir einfach denke, ich habe davon nichts mehr.
Ja.
Und wenn davon noch jemand gerettet werden kann. Ich habe mal gelesen, wie viele Leben du retten kannst, indem
viele.
Du
viele.
Ja. Mhm. Und auch wie viele Leben du bereichern kannst. Weil es wird ja alles transplantiert. Es kann ja auch deine Hornhaut aus den Augen transplantiert werden und alles.
Mhm.
Ich weiß nicht, meine nach der Laser-OP 2017 noch so fresh ist. Aber theoretisch kannst du das machen.
War das viel Aufwand?
Die Laser-OP?
Nee, diese Organspende-Sache.
Nein.
Ja, aber ist doch gut, dass man das mal teilt.
Überhaupt
dass Leute, die
das
wie ich immer im Hinterkopf haben und denken, oh, so viel Bürokratie und dabei ist es vielleicht schnell gemacht.
Das ist ein Papierchen, was du dir bei deiner Krankenkasse abholen kannst.
Ja, gut.
Und dann trennst du das aus einem Heft raus und dann kreuzt du da Sachen an und
schreibst
deine Unterschrift
drunter. Ja, aber sowas zu wissen, ist halt, sowas zu teilen
fertig.
Ist doch wichtig, weil dann sinkt die Hemmschwelle.
Ja, absolut.
Und ich denke mir halt, also ich war auf jeden Fall immer so, ich habe halt noch nichts ausgefüllt, aber ich habe definitiv die Einstellung, wenn ich tot bin, hänge ich an
Nimm
nichts mehr.
Alles.
Nimm alles. Für die Forschung, für die Wissenschaft, für Spenden.
Für ist Körperwelten mir, ist mir egal.
Ich, ist mir völlig
ist
egal.
So. Und ich denke mir halt irgendwie, weißt du, ich meine, ich habe auch schon oft hier im Podcast gesagt, was meine Meinung zur Religion ist. Und dazu stehe ich auch. Ich habe davon nichts mehr. Ich werde nicht in meiner fleischlichen Hülle in irgendeine andere Welt übergehen.
Nicht in meiner fleischlichen, obviously.
Nein.
Die brauche ich nicht mehr.
Bitte rettet doch damit Leute. Und wenn wir doch daran glauben, dass es irgendwie weitergeht, wie auch immer, wenn wir daran glauben wollen, dass es irgendwie weitergeht, ja Digga, dann kann ich doch nur meinen Zug in eine schöne Nachwelt befeuern, indem ich noch Leuten helfe.
Eben. Und vor allem, aber gut, das, wie gesagt, ist religiöser Glaube. Da ich möchte auch niemanden bekehren oder in seine Entscheidung.
Nee,
das ist ein intimes
nicht.
Thema.
Nee,
wenn
nee,
du Organe
nee,
nicht spenden
auch,
willst,
ja.
don't
genau.
do it.
Genau, genau.
Dein,
aber dann kannst du ja auch Nein sagen.
Genau.
Und dann kannst du
ja
auch sagen, nö. So.
Mhm.
Aber ich kann da für mich einfach nur sagen, ich habe damit echt gar nichts an der Mütze. Und ich denke mir einfach, Leute, nehmt, was immer ihr braucht, so, wenn es mir nichts mehr nützt.
Ich glaube halt irgendwie, es hält sich so hartnäckig in den Köpfen der Menschen eben, dass es da Hintertürchen gibt, dass man eher für tot erklärt wird, damit sich jemand daran bereichern kann.
Ich
aber
glaube,
so einfach ist es nicht.
Das weiß ich halt nicht, ne? Ja, ich meine, wir haben hier andere Regularien.
Ja, ja.
Aber was ich zum Beispiel nicht machen würde, ich würde meinen Organspendeausweis nicht mit ins Ausland nehmen. In meinem Portemonnaie oder so.
Brauchst du
nicht,
die machen das auch ohne Ausweis.
Ja, ach so, ja, Mensch, cool.
Also,
nee, aber so, ich meine,
ja,
trotzdem.
Ja.
Also wenn ich dann, ich wüsste halt nicht, wie es ist, wenn ich da einen Unfall habe.
Und Kompromiss ich bin im Krankenhaus ist vielleicht auch, so. Also Kompromiss ist vielleicht, dass du keinen Ausweis hast, aber deine Angehörigen wissen
ja,
Bescheid.
Ja, genau, die wissen das. Genau. Ich hänge da, also wenn das wirklich mal so wäre, ich hänge da an nichts. Ich würde sie gerne alle behalten, solange ich lebe, und ich würde gerne lange leben.
Mhm.
Wenn mir das nicht vergönnt ist, möchte ich, dass andere Menschen davon profitieren können.
Sharing is caring.
Genau, so. Da sind wir wieder beim Anfang.
Genau, doch ein Full-Circle-Moment an der Stelle. Ich dachte ja, um ehrlich zu sein, erst, dass diese Folge die Manifestation meiner ausbleibenden Weihnachtsstimmung ist dieses Jahr. Aber irgendwie finde ich das Thema fast passend für die Jahreszeit. Ja, es ist zwar schwermütig, aber vielleicht auch wirklich. Es regt zum Nachdenken und zur Reflexion an. Und ey, vielleicht denkt sich jetzt noch irgendeiner, nachdem er die ganzen Beispiele gehört hat, wie es nicht laufen sollte. Mensch, ich möchte Organspender werden.
Ja.
Aber ja, tatsächlich, also.
Ich fänd's cool.
Ja. Ich wusste nicht, dass du einen Organspendeausweis hast. Hätte ich eigentlich mal direkt am Anfang fragen sollen. Seit 15 Jahren schon. Ich bin ja so ein Prokrastinator 3000. Wie gesagt, ich habe schon in meinem Kopf ein Schild aufgestellt mit Organspendeausweis.
Ja, wie Markierung
wie
fehlt.
Bei Wegmarkierung fehlt. Haben
wir das erzählt? Kennen die Leute die Geschichte? Wenn wir, sonst ist es jetzt irgendwie.
Nee,
so
stimmt. Ich weiß es nicht. Wir können es im Zweifel einfach nochmal erzählen. Wir haben die 2 Stunden noch nicht voll.
Ja. Also wir sind mal einer Landstraße entlang gefahren und da stand irgendwie die ganze Zeit, also da war obviously die Straßenmarkierung, also die Seitenstreifenmarkierung löchrig.
Von einem Fahrradweg einfach auch.
Ja,
nur,
genau,
ne?
Ich weiß nicht, oder einfach nur ein Seitenstreifen an der Seite von der Landstraße.
Ja, auf jeden Fall eine Streifen,
auf jeden
den
Fall
keiner braucht.
So, genau. Und der war löchrig und anstatt den aufzufüllen, haben sie halt alle 50 Meter ein Schild hingestellt, Markierung fehlt. So.
Richtig.
Und da hat Denise, was hast du nochmal gesagt?
Naja,
ein Symbolbild.
Das ist ein Symbolbild für mein Leben. Dass ich halt, also ehe ich, also in der Zeit, wo ich eine Sache einfach direkt erledigen könnte, mache ich erstmal einen Plan und schreibe ein Bild und mache einen Notizzettel fertig oder so und tue dann erstmal auf meine Ablage.
Und stellst alle 50 Meter Markierung Fehlschilder auf,
genau.
Anstatt die Markierung
und
halt mal irgendwie.
Ich habe schon wirklich viele, befasst dich mit Organspende und hier mach diese Ausweissache oder so Schilder aufgestellt. Aber ich habe es noch nie gemacht, aber jetzt, wo du mir sagst, das geht ganz schnell und ist unkompliziert. Weißt
du,
dann ist das niederschwelliger. Ja, ja.
Sondern
jetzt ist
du
es
musst
niederschwellig.
Einfach, das ist eine Art letztwillige Verfügung, die du machst und die du mit dir rumträgst. Das ist alles.
Ich habe halt eine Patientenverfügung ausgefüllt.
Ja.
Das fand ich war aber schon viel. Ich musste viel nachdenken.
Ja, da muss man drüber nachdenken kurz. Aber ansonsten ist es ja eigentlich eher so, das ist eine Art letztwillige Verfügung, wo du einfach erklärst, so.
Ja, ja.
Das gehört dazu. Ja. Ich möchte einfach erklären, dass ich gerne möchte, dass Menschen meine.
Ich verstehe den Drückeberg auch irgendwie ein Stück weit. Das ist natürlich ein unangenehmes Thema, sich für den Bruchteil, für ein paar Minuten einfach mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen.
Ja,
das ist so ein bisschen gruselig. Aber
dieser Ausweis, den ich habe zum Beispiel, das war, also der ist so orange. Blau.
Lebensbejahend auch.
Ja, irgendwie total. Also es ist halt, war auch
hat
nicht so.
Hat dir das ein gutes Gefühl
keine Ahnung.
Gegeben?
Ich habe das echt ohne Scheiß, ne? Ich bin umgezogen mit 18 und dann bekam ich irgendwie das mal zugeschickt von meiner Krankenkasse und dann habe ich den einfach abgetrennt aus dieser Broschüre rausgetrennt.
Mir wurde sowas nie zugeschickt.
Und dann habe ich da die Kreuzchen gemacht und fertig. Und seitdem chillt der irgendwo in
vielleicht einfach, müssen Krankenkassen mehr solche Initiativbriefe losschicken.
Ja.
Also einfach mal fragen.
Ja, no shit.
Ja, weil wie gesagt, du musst die Schwelle so niedrig gestalten möglich für die Leute.
Aber ansonsten, Leute, selbst wenn ihr diese Schwelle habt, so redet mal mit euren Peoples und sagt denen, Leute, für den Fall, dass ich irgendwie abzunippeln drohe vor meiner Zeit.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ich will es jetzt einfach ein bisschen lockern.
Ja, es ist auch richtig.
Es ist ja auch ein hartes Thema.
Ja, ja.
Dann möchte ich gerne damit noch Leben retten.
Genau.
So, wenn
es ist einfach wichtig, genau.
Ist.
Es reicht ja, wenn die Angehörigen können das ja auch entscheiden. Die wissen, wenn sie über deinen letzten Willen Bescheid wissen.
Das weiß ich nicht, ob Angehörige das entscheiden können.
Doch.
Nach jetziger Gesetzeslage bist du dir da sicher, dass sie entscheiden können, dass deine Organe gespendet werden dürfen?
Ja, ich meine doch.
Wenn
es
nicht
so
einfach
gelesen.
Deine Eltern sind und du bist minderjährig.
Nee, ich hatte das so gelesen.
Okay, weil ich habe nämlich, das wusste
Zukunft ich nicht. Zukunftsdienst korrigiert im Zweifel.
Ja.
Aber okay. Das hatte ich so gelesen, ja. Mit einem, also wenn du tot bist, mit Einwilligung der Angehörigen.
Okay.
Ja.
Da muss ich sagen, glaube ich, dass meine Angehörigen auch ohne meinen Ausweis genauso entschieden hätten.
Mhm.
Und auch ohne mein Wissen. Also ohne das Wissen darüber, was meine Präferenz ist.
Mhm.
Aber das vermag ich gar nicht so zu sagen. Aber das ist so eine schöne Frage für den Heiligabend. Sagt mal, Leute.
Hör mal, wie ist das eigentlich?
Wie ist das eigentlich? Wie hättet ihr da entschieden? Also so. Okay, wow.
Ja, wow.
Ja, schön. Gut.
Ja. Gut, schön, ja. Ne? Party pupen können wir. Ja.
Leute, okay.
Okay. Gut, gut. Es war ein, ein wilder Ritt zum Jahresabschluss.
Mhm.
So.
Mhm.
Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch auf jeden Fall, also legt, hört die Folge, legt das Thema für eine Weile ab, lasst es sacken und dann vielleicht im neuen Jahr könnt ihr da ja nochmal drauf zurückkommen.
Auch eine schöne Beschäftigung zwischen den Feiertagen. Ich wette, du kannst die Dinger auch runterladen und ausdrucken.
Ach, auf jeden Fall.
Also das ist easy popeasy.
Ja, vielleicht können wir was verlinken.
Und wenn wir dabei schon sind, ganz geil, Leute, sind auch Patientenverfügungen. No shit.
Ja, auch wichtig vor allem.
Weil eure Angehörigen wollen sich im Fall der Fälle damit nicht beschäftigen.
Mhm. Ja.
Legt es einfach, entscheidet das für sie und nehmt ihnen diese Dinge ab.
Ja. Ja, diese existenziellen großen Fragen. Okay,
genug.
So, wir geben das jetzt auch ab.
Ja.
Wir lassen das jetzt ruhen, dieses Thema.
Ja.
Wir wünschen euch bezaubernde Weihnachten.
Ja. Habt's ganz schön mit denen, die ihr liebt. Und bleibt gesund.
Richtig. Und wir hören uns dieses Jahr an Weihnachten nicht, weil wir brauchen eine Pause und brauchen mal Weihnachten
wir
einfach.
Wir können nicht mehr fahren.
Ehrlich. Pia meinte heute auch, kam rein, meinte, na, wie ist es? Ich bin müde. Einfach müde. Müde vom Leben.
Ja.
So. Deswegen lassen wir es. Und vor allem, die Folge kommt, also es ist der 22., wenn diese Folge erscheint. Die zwei Tage mehr Wartezeit schafft ihr.
Ist so.
Gar kein Problem. Deswegen, wir hören uns dann, wenn ihr wollt, am 31. wieder.
Genau.
Und sagen, bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.